Ladies and gentlemen, if you'll take your seats, we're getting ready to begin.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Sitze ein, wir fangen nun an.
Good afternoon.
Guten Nachmittag, mein Name ist Deborah Freeman. Ich werde hier den Vorsitz haben. Im Namen der LaRouche Political Action Committee würde ich Sie alle gerne heute willkommen heißen, und zwar das Publikum in Washington, so als auch im Internet. Wenn Leute dieses Webcast gerne auf Spanisch sehen würden, dann können Sie sich die Übersetzungsgeräte abholen. Und auch auf Englisch, ja. Im Namen von LaRouche PAC-Mitgliedern überall in der Nation würde ich gerne die Glückwünsche aussprechen an zwei LaRouche PAC und LaRouche Jugendbewegung Führungspersönlichkeiten in Kalifornien, die nun jetzt in der Demokratischen Partei in Kalifornien landesweite Positionen einnehmen, nämlich Juanil Innocentes und Quincy O'Neill.
Quincy Jones. Thank goodness it's not.
Zum Glück war es nicht Quincy Jones.
Then the country would really be in trouble.
Dann wäre das Land wirklich in Gefahr. Aber zusätzlich zu diesen fantastischen Ereignissen und Entwicklungen, die jetzt bedeuten, dass wir jetzt wirklich erwarten können, dass einige endlich Führung und Aktion von der kalifornischen Demokratischen Partei übernommen wird, die größte in den Vereinigten Staaten ist. Wir haben auch noch andere sehr wichtige Ereignisse. In Louisiana hat das Exekutivkomitee der Demokratischen Partei die Initiative übernommen von Fred Hünenfeld und eine Resolution verabschiedet, die also den Kongress dazu auffordert, das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren von Cheney einzuleiten. Und die LaRouche Jugendbewegung hat in Kalifornien Erfolg gehabt, die Impeachment, Amtsenthebungsfrage dort mit hineinzubekommen. Und auch im Verlauf des Wochenendes gab es 100 Impeachment-Aktionen in der ganzen Nation, wo es immer wieder hieß, Cheney zuerst. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube, dass diese Entwicklungen tatsächlich im Zusammenhang gesehen werden müssen von Events hier in Washington und international. Und es gibt keine Frage, dass es die Auswirkungen sind von den Initiativen von Mr. LaRouche und der Arbeit, die von seiner Organisation hier geleistet worden ist. Das ist die Kristallisierung der Frustration der amerikanischen Bevölkerung und ihre Antwort auf wirkliche Führung. Und das ist ein nützliches Beispiel dafür, für Capitol Hill in Washington D.C. Und ohne Frage wird das heute dazu dienen, dass das noch schmerzlicher gefühlt wird. Dass es gefühlt wird, nicht nur in der Gegend an ihres Hinterns, sondern auch zwischen den Ohren. Und was ich Ihnen sagen will, werde ich später sagen. Jetzt würde ich Ihnen gerne Lynn LaRouche präsentieren.
Thank you, young lady.
Dankeschön. Also was ich jetzt ankündigen werde in dieser Präsentation zum Thema wird Ungläubigkeit hervorbringen, und zwar überall in der Welt und auch im Land, besonders in den USA. Aber es ist alles wahr. Und Ich werde Ihnen andeuten, was einige von Ihnen noch nicht wussten oder noch nicht gedacht haben über die Natur der Weltlage. Und deswegen haben Sie vielleicht Zweifel darüber, was ich Ihnen sagen werde. Die Situation ist jetzt folgende: Das derzeitige Weltfinanzsystem so sehr in einem Prozess eingebettet von komplettem Bankrott, dass es keine Möglichkeit gibt, für dieses System in seiner jetzigen Form zurückzukehren oder irgendwie zu überleben. Das ist vorbei. Selbst die Frage nach dem Wert von Geld ist in Zweifel gezogen. Und zwar für jeden, der sich darüber klar ist, was derzeit passiert. Was passieren muss, wenn die Zivilisation auf diesem Planeten weitergehen soll, dann muss es sehr schnell geschehen. Und zwar, dass die USA in ein Einverständnis sich engagieren mit Russland, China und Indien und anderen Ländern, um unmittelbar ein Notfallsystem, ein internationales Finanz- und Währungssystem aufzubauen, und zwar aufgebaut auf dem Beispiel von Franklin Roosevelts Schaffung des Bretton Woods-Systems 1944-45. Das muss geschehen und das kann passieren. Russland hat bereits angedeutet durch Präsident Putin und auch durch andere, und ich habe da also auch eine beachtliche Untersuchung in diese Frage in Russland. Sie haben also ein Interesse zum Ausdruck gebracht, mit den USA zusammenzuarbeiten. Vielleicht nicht mit den Scherzkeksen, die derzeit in Washington, im Weißen Haus und ähnlichen Institutionen arbeiten. Aber trotzdem mit den USA in ein neues Verhältnis zu gehen, was anders ist, mit anderen Leuten an der Spitze, um eben die Nationen von Russland, China, Indien, den USA und anderen zusammenzubringen in Vertragsvereinbarungen, die also unmittelbar ein neues Weltfinanzsystem errichten. Und zwar aufgebaut auf den Absichten, die Franklin Roosevelt leiteten bei seiner, bei seinen Ideen für die Nachkriegswelt 44-45. Das ist die einzige Möglichkeit für die Menschheit an jetzt. Der Zeitrahmen dafür heißt sofort. Das ist nicht irgendwas für 2009 oder sogar 2008. Es geht um 2007. Und es muss jetzt geschehen. Denn das ganze System ist derzeit hoffnungslos bankrott. Es wird zusammen von Nadeln und Kaugummi gehalten. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wessen Kaugummi das ist, aber ja, kommt irgendwo aus den Sitzen raus. Ja. Nun, was passiert ist, ist Folgendes. Das System in seiner konventionellen Art und Weise ist bankrott gegangen, und zwar im Oktober 1987. Das habe ich ja damals vorhergesagt, dass es also im Oktober einen Crash geben würde in den USA. Und das war das Äquivalent zur Hoover-Depression von 1929. Was damals passierte, ist, dass jemand namens Alan Greenspan hereingebracht wurde, der nicht gerade für seine Klarheit bekannt ist. Und er hat eben angekündigt, dass er der neue Vorsitzende der Federal Reserve Bank werden würde. Und er hat dem damals noch Präsidenten Volcker gesagt, alles anhalten, bis ich da bin.
Ja.
Ihr wartet und ich werde das hier wieder in Ordnung bringen. Was er allerdings damals gemacht hat, ist, er hat den wildesten Betrug vom Stapel gelassen, den man sich vorstellen kann. Anstatt sich mit der Realität zu beschäftigen, dass wir in eine 1929-artige Depression gegangen sind, sagte er sich, wir werden das Ding hier am Leben erhalten, mit dem, was er später nannte, eine Geldwand. Ja, durch im Grunde Falschgeld aus der Presse, das mehr und mehr Folgen hervorgebracht hat, aber dann weniger gedruckte auf Papier, sondern elektronische Fantasien, die auf nichts aufgebaut waren. Aber zwei Sachen waren dafür wichtig. Fannie Mae und Freddie Mac und ähnliche Institutionen sind in Mechanismen verwandelt worden zur Finanzierung, aufgebaut auf Hypothekenfinanzierung und durch Hypotheken gestützte sogenannte Securities. Und die zweite Sache, die gemacht worden ist, war das Loslassen einer Welle von Geld, eine richtige Wand von Geld, natürlich fiktives Geld, für die sogenannte Computer Technology oder Informationstechnologie-Gesellschaft. Und was wir natürlich wissen von 2000 noch, speziell vom Frühjahr-Sommer 2000, wo die Wahl vonstatten ging nach und nach und niemand sich über die Realität Gedanken gemacht hat, ist die sogenannte Y2K, die 2000er-Blase, geplatzt. Ja. Man konnte Geld überall herkriegen, für nichts, für weniger als nichts. Hier in Virginia hatten wir etwas wie Windstar. Und da wurde Geld reingepumpt, wo nie irgendwas produziert worden ist. Executives, Manager sind eingestellt worden mit riesigen Gehältern und da ist nie irgendwas hergestellt worden. Und natürlich ist das Ding dann auch abgekratzt. Und die Leute sind geflüchtet, man weiß wohin. Ja, die haben sich ihre Verrücktheit genommen und sind davongerannt. Aber das war typisch. Das heißt, mit dem Jahr 2000, wo Al Gore damals lief, also der läuft ja immer, während dieser Zeit hat sich das System verändert. Dann kam George Bush und die George Bush-Regierung, und der hatte überhaupt keine Ahnung, was los war, der einfach nur so eine kleine Puppe war für Cheney. Und der Plan hauptsächlich war, Krieg zu führen. Und die Entscheidung, Krieg zu führen, wurde nicht nach dem 11. September 2001 getroffen, sondern ganz am Anfang der Regierung. Und einige werden sich erinnern, dass ich damals vorhergesagt habe, dass wir etwas zu erwarten hätten, wie das, was Hermann Göring getan hatte. Und zwar im Februar 1933, als Hitler zum Kanzler ernannt worden war. Die Leute gelacht haben darüber. Aber was Göring tat, war, er hat den Reichstag angezündet, das Parlamentsgebäude in Deutschland. Und in derselben Nacht hat derjenige, der hinter der Federalist Society stand, ein Gesetz durchgebracht, durch welches Hitler diktatorische Macht erlangt hat. Und mit dem auch die diktatorische Macht vom Februar 1933 bis 1945, bis zu seinem Tod, ihm ausgestattet war. Und wir wissen ja, was dadurch passiert ist. Also das ist die Art von Ereignis, das wir gesehen haben durch den 11. September. Ja. Eine neue Regierung kam ins Amt, die aus Matsch oder Schlamm oder etwas noch Schlimmerem geschaffen worden ist durch George Shultz. Ja. Der Typ, der mitgeholfen hat, ein Nazi-Regime in Form von Pinochet in Chile an die Macht zu bringen. Und unter dessen Führung dann von Chile aus die Operation Condor in Südamerika durchgeführt wurde. Massenmord an Menschen. Und diese Art von Regierung unter George Shultz, der so eine Geschichte hat, und Felix Rohatyn, der auch ein Nazi-Typ ist, ein Nazi-Banker, die haben eine Politik durchgesetzt, die eine diktatorische Politik ist. Und am Abend des 11. September 2001 wurde der Versuch gemacht, tatsächlich diktatorische Macht durchzusetzen. Sie haben es nicht komplett geschafft. Sie haben so quasi diktatorische Macht erlangt in den Händen von Cheney und Co. Und das war von diesem Zeitpunkt an bis heute die Geschichte der USA. Nun, auf eine gewisse Art und Weise ist Cheney nicht so wichtig. Ja, es ist das Relikt eines versagenden Football-Teams, der also eigentlich nicht genug geistige Qualifikationen für irgendwas hat. Ja, der hat mal für eine Telefonfirma gearbeitet und die haben den auf keinen Masten raufklettern lassen. Er hätte runterfallen können, um sich was brechen oder was kaputt machen. Also der ist kein großes Talent. Eigentlich besitzt ihn seine Frau, die als so eine Art Maskottchen, und bindet ihn dann nachts immer vor dem Naval Observatory an. Und er durfte halt assistieren, dass sie zwei Töchter zur Welt bringen konnte. Der hat nicht viel Gehirn. Das ist ein Schlägertyp. Das ist so ein Mafia-Geldeintreiber. Aber er arbeitet für Gruppen von Bankern und anderen, die mit George Shultz zusammenhängen. Und George Shultz ist nicht nur eine US-Figur, er ist eine internationale Person. Und das Zentrum dieser Macht liegt nicht in den USA, sondern in London. Und Al Gore ist ja fast schon ein Bürger von London heutzutage, aber wenigstens offiziell als Agent der britischen Regierung und der britischen Krone eingestellt. Ja? Denn seine Verbindungen gehen ja zu Prinz Charles, dem Prinz von Wales. Seine Orders kommen aus Großbritannien, noch nicht aus den USA. Also hier ist den USA eine Diktatur aufgezwungen worden. Nicht eine volle Diktatur, aber etwas, was ziemlich nah dran war. Und wir haben eine ganze Generation, die Babyboomer, 68er-Generation. Leute speziell, die zwischen 1945 und 1957 geboren worden sind, oder 1956 eigentlich, eine Generation, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise Gehirn gewaschen worden ist. Ja? Die Generation der weißen Kragen, ja? Nicht die Generation, nicht die Blaumänner, also nicht die Arbeiter der Zeit. Es ging um die Leute mit den weißen Kragen. Ja? Wir sind die wundervollen Kinder. Ja? Das ist ihnen damals gesagt worden. Nicht so wie die Blaumänner. Wir sind die Speziellen. Ja? Wir gehen weiter und für uns geht es nach oben. Wir werden an der Macht sein.
Ja?
Das war die Periode des Mythos der weißen Kragen. Der Mythos des Organization Man. Und diese Leute, die also mit den Firmen zusammengearbeitet haben, hauptsächlich im Militärbereich, und sich eben sagten, wir werden die Welt beherrschen. Und dann 1957 gab es eine schwere Rezession, die also bis 1961 voranging. Und das war das Ende der Macht dieser Babyboomer-Generation. Aber diese kleinen Kinder, die also zwischen 1946 und 1956 geboren worden sind, diese Generation, die sind von ihren Familien mit einer bestimmten Ideologie ausgestattet worden. Sie sind ja bekannt geworden als die 68er-Generation. Diese kleinen Kinder, die Fabrikarbeiter hassten, Farmer und Bauern hassten oder Ingenieure, ja, die hassten die Wissenschaften. Und sie waren bestimmt, sich ein Paradies zu schaffen, in dem nichts von all diesen Dingen existieren würde. Und an dem Punkt, an dem meine Generation anfing auszusterben, in den 80er Jahren, also speziell am Ende der 80er, da haben sie angefangen, die Industrien dicht zu machen. Die haben die verrücktesten Sachen gemacht, um technologischen Fortschritt aufzuhalten. Die haben unsere Bauern zerstört. Die haben unsere Industrie ruiniert. Sie haben unsere arbeitende Bevölkerung bankrottiert. Die haben alles versaut. Und sie nennen sich die goldene Generation. Und das heißt, diese Revolution der 68er, die eigentlich ein Produkt war jenes Phänomens der Post-Zweiten Weltkriegswelt nach Franklin Roosevelt, die Franklin Roosevelt hassten und die alles zerstören wollten in den USA, was Franklin Roosevelt repräsentierte. Die konnten das nicht alles auf einmal machen. Aber nach der Ermordung Kennedys und nach dem Beginn des Vietnamkrieges waren sie Stück für Stück in der Lage, das zu tun. Und wie das typisch ist für die 68er, wir haben ja eine Generation, die erwachsen geworden ist, geboren zwischen 46 und 56. Und diese Generation wurde als Rambock benutzt. Zum Beispiel auf den Straßen in den USA und anderswo. Im Frühjahr, im Sommer, im Herbst von 1968, um eine kulturelle Revolution auszulösen, die das Geheimnis birgt zur Zerstörung der USA. Was haben sie gemacht? Nun, sie fingen erstmal an mit einem Klasseninstinkt. Gegen die arbeitende Bevölkerung, gegen die Bauern, Landwirte, gegen die Wissenschaftler. Das waren diejenigen, die von den 68ern gehasst wurden. Und damit haben sie die Demokratische Partei geteilt. Die Demokratische Partei basierte auf Landwirten, auf Arbeiten der Bevölkerung und ähnlichen Ideen. Die 68er waren genau dagegen, und zwar im Namen der Linken. Aber die Linke hier war wirklich die Rechte. Es waren die Kinder derselben Leute, die Hitler in Deutschland geschaffen hatten, in den 20ern und 30ern. Sie haben die Demokratische Partei geteilt. Sie haben eine potenziell faschistische Bewegung da reingebracht. Und zwar in die Präsidentschaft von Nixon. Und Nixon war nicht das Problem. Nixon war das Instrument. Er war nicht die Krankheit, sondern der Überträger. Er hatte keine Ahnung, was die Krankheit war. Das war das Produkt dessen, was Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte. Diese Kombination, die das Land übernommen hatte, mit Hilfe der Babyboomer, mit Hilfe der 68er, die die Opposition zerstört haben. Eine Opposition, die nicht notwendigerweise nur in der Demokratischen Partei war, aber der harte Kern dieser Opposition war in der Demokratischen Partei. Und zwar in der Franklin-Roosevelt-Tradition, genauso wie Kennedy das bestätigt hat, als er Präsident wurde. Und seit dieser Zeit, wenn man jetzt zu den unteren 80% der Wenigverdienenden gehört, dann sind die eigenen Lebensbedingungen, Lebensgrundlage systematisch zerstört worden. Der Versuch, die Sozialversicherung zu zerstören, das Gesundheitssystem, was zerstört worden ist, das sind alles Produkte dieses Prozesses. Wir haben de facto ein faschistisches Regime in den USA. Und das nennt sich die Bush-Regierung. Und es gibt eine Revolte dagegen von innerhalb der Generation junger Menschen, die jetzt zwischen 18 und 35 sind, junge Erwachsene. Da kommt die Revolte her. Und da ist der Instinkt vorhanden. Denn die Babyboomer-Generation, die Generation der weißen Kragen, also nicht die mit den blauen Kragen, nicht die mit den Arbeitshemden, nicht die Landwirte, nicht die ärmeren Leute, sondern solche, die die weißen Kragen, diese Weißkragenkultur repräsentieren, der Babyboomer-Generation, die durch Gehirnwäsche von Kindern aufgebracht worden ist. Kinder, die zwischen 46 und 56 geboren wurden. Daraus ist die Zerstörung der USA geworden und ein faschistisches System. Aber wir haben jetzt eine Generation von jungen Menschen, von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35. Und wir haben jetzt letzte Woche in Kalifornien Folgendes gesehen. Es gab da also das Thema Impeachment, Amtsenthebung für Dick Cheney. Im ganzen Land, seitdem die Demokratische Partei den Kongress übernommen hat, am 7. November, gab es eine Mobilisierung, um jeden Versuch, Cheney aus dem Amt zu werfen, zu blockieren. Ja. Man hat immer gesagt, wir werden das tun, sobald wir die Macht haben bei der nächsten Wahl 2008. Ja, wir werden die Macht übernehmen im Januar 2009 und dann werden wir das Problem schon lösen. Das Problem ist, wir werden gar nicht so weit kommen. Ja. Wir werden keine Regierung haben bei dem Jahr 2009.
So this is where the problem lies.
Und hier liegt das Problem.
Now, therefore, if the United States is going to
Das heißt, wenn die USA überleben wollen
and if the world, in fact, is going
und de facto die Welt überleben soll, dann werden wir dieses Problem loswerden müssen. Wir werden jetzt uns entscheiden müssen. Ja, und es ist nicht die Wahl zwischen zwei verschiedenen Wegen. Man nimmt sich entweder den einen oder es geht abwärts. Ja, man wählt entweder aus, Cheney zu eliminieren und das, was er repräsentiert, ja, oder es geht abwärts.
Ja.
Keine USA, keine Welt. Denn der US-Dollar ist immer noch die Weltreservewährung. Würde der Dollar kollabieren, hätte man eine chaotische Kettenreaktion auf der ganzen Welt, einen Kollaps des Handels, einen Kollaps von Finanzwerten, was bedeuten würde, dass die ganze Welt nicht nur in eine Depression gehen würde, sondern in ein finanzielles und wirtschaftliches neues dunkles Zeitalter, ähnlich dem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das heißt, wir müssen sofort etwas tun, um diesen Kollaps, der uns entgegenkommt, aufzuhalten. Denn wenn das jetzt passieren würde, dann wäre das ein neues dunkles Zeitalter. Aber der Schlüssel hierzu ist, dass man die Rolle der USA und des US-Dollars als Reservewährung retten muss. Wenn man das nicht tut, dann geht der ganze Laden unter. Und es gibt viele Leute in hohen Positionen, die damit nicht übereinstimmen. Die haben eine Idee, wie sie sagen, für ein System, um die USA und den US-Dollar zu ersetzen. Aber diese Idee, wie zum Beispiel von diesem Typen Ben Steele vom Council of Foreign Relations, der Typ ist ein Idiot, aber der weiß eine ganze Menge. Er ist ein Idiot, weil er versucht, ein System zu retten, das er mag. Das System, was er mag, kann nicht gerettet werden. Das System von Institutionen wie das, was der Council on Foreign Relations vorschlägt, können niemals funktionieren. Die sind erledigt. Sie glauben, dass das die Art und Weise ist, wie die Welt funktionieren soll. Sie glauben, dass es das Paradies ist, auch wenn sie sich in der Hölle befinden. Ja? Solange wie sie da managen können. Oder wenigstens Rabatt kriegen. Aber das wird nicht funktionieren. Was der da schreibt in Foreign Affairs, das ist ein Stück krimineller Idiotie. Das ist ein Weltsuizid, was er da vorschlägt. Er schlägt vor, dass drei privat kontrollierte Währungsblöcke das Problem lösen sollen. Aber was ist mit dem Dollar? Jeder Wert in der Welt heute ist auf der bestimmenden Rolle des US-Dollars aufgebaut. Und zwar auch auf den Obligationen, also Dollarschulden. Nämlich den Dollar als Reservewährung. Wenn der Dollar kollabiert, was passiert mit China? Es explodiert. Was passiert mit den Anlagen in Indien? Die explodieren. Die Dollaranlagen in Europa. Die gehen einfach hoch. Was passiert mit den USA und jedem anderen Platz in der Welt? Geht einfach unter. Denn unter diesem System, ohne eine stabile Währung, ohne einen Wertestandard im Handel, kann man das System nicht erhalten. Und man kann das System nicht erhalten, wenn man anfängt, Fabriken dicht zu machen und andere Einheiten und Dinge dicht zu machen, als Folge des Finanzkrachs. Als Folge dieses Finanzkrachs hätte man etwas schlimmer als eine Depression, nämlich ein dunkles Zeitalter. Das heißt, wenn wir die Rolle des Dollars als Reservewährung nicht retten, als einen Wertestandard, einen monetären Wertestandard, dann kann das Geldsystem nicht erhalten werden. Aber diese Typen, wie der Typ hier in Foreign Affairs, die wollen die USA zerstören. Das ist kein Patriot. Und er sagt das auch. Man soll mal die Intention herauslesen. Was schlägt er denn vor? Was ist seine Intention? Und seine Absicht ist, die USA zu zerstören, indem er die Reserverolle des US-Dollar zerstört. Aber wenn man sieht, welche Schulden in Dollar nominiert sind, weltweit, in Indien, in China, in Europa und anderswo, das ganze System geht unter mit dem Dollar. Es ist ein Dollarsystem. Ja, man kann so tun, als wäre es das nicht. Wir können auch über andere Währungskombinationen nachdenken, aber das wird nicht funktionieren. Denn die ganze Welt wird heute von den Schulden der USA zusammengehalten. Das heißt, wenn man nicht die Position der USA als Schuldnernation verteidigen kann, dann wird die Welt als Ganze jetzt untergehen. Es gibt also diese verrückten Ideen, wie dieser Typ Steele im Council on Foreign Relations. Aber warum diese Ideen? Das ist ja nicht, weil er weiß, was er da tut, sondern weil er sich an irgendwelche Strohhalme klammern will. Wir werden den Dollar sinken lassen. Das ist gut, wir werden eine neue Währung aufbauen.
Er ist
total in Panik. Das ist wie so ein Eunuch, der in Panik gerät wegen seiner sexuellen Verhältnisse. Er hat nichts anderes, wovon er noch träumen kann. Aber wenn Leute ihm glauben und Leuten wie ihm glauben, dann gehen wir alle zur Hölle für ein paar Generationen. Und die Bevölkerung auf diesem Planeten wird von über 6,5 Milliarden auf weniger als 1 Milliarde schrumpfen, und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Ganze Sprachen werden verschwinden. Ganze Kulturen und Teile von Kulturen werden verschwinden. Es ist diese Art von dunklen Zeitalter, von dem ich spreche. Ja, Gore hat ja schon vorgeschlagen, die Bevölkerung von Afrika auszulöschen mit seinem Programm. Das würde passieren. Das heißt, den Dollar als Reservewährung zu verteidigen, ist notwendig. Und zwar für jede geistig gesunde Nation und für jede gut informierte Nation. Das System ist bankrott. Wir müssen einen Bankrott erklären und das gesamte Weltsystem von Regierungen übernehmen lassen, wo die Regierungen entscheiden darüber, was mit diesem bankrotten Finanzsystem passieren soll. Man muss sich angucken, was weiterlaufen muss, was bezahlt werden muss. Ja. Renten zum Beispiel werden weiter bezahlt werden. Ja. Investitionen in produktive Anlagen werden weitergehen. Ja. Einige Zahlungen auf andere Sachen werden vielleicht erstmal aufgehalten und vielleicht sogar gelöscht. Zum Beispiel alle Wettschulden werden einfach gelöscht. Weil das ist keine Investition. Das sind Wettschulden. Ja, und die werden einfach gestrichen. Und das ist der größte Teil der Weltschulden derzeit. Ja, in der einen oder anderen Form. Und dann werden wir Maßnahmen unternehmen durch die Macht von Regierungen, um auf Handels- und Kreditvereinbarungen zu kommen, die nicht nur den derzeitigen Level von physischer Aktivität erhalten, sondern ihn auch erhöhen. Es wird aber einige Dinge geben müssen, die getan werden müssen. Wir müssen die Zerstörung der US-Wirtschaft umkehren, die seit speziell 1971 angefangen hat. Wir haben ja unsere Industrien zerstört, in eine postindustrielle Gesellschaft uns verwandelt. Wir verdienen nicht unser eigenes Leben derzeit. Wir gehen in Schulden, wir machen Schulden, um die Dinge zu kaufen, die wir selber nicht produzieren. Und wir haben nichts, womit wir eigentlich dafür bezahlen können.
Ja,
unsere Gesundheitsversorgung verschwindet. Unsere Fabriken verschwinden. Unsere Landwirte werden bankrottiert. Die Landwirtschaft produziert kein Essen mehr, keine Nahrung, sondern Ethanol, das verbrannt wird. Das heißt, die Regierung muss sich auf dieselbe Art und Weise und mit derselben konstitutionellen Autorität voranbewegen, die Franklin Roosevelt in den 1930ern benutzt hat. Die Herausforderung ist natürlich wesentlich größer als die Franklin Roosevelt hatte. Aber dieselben Prinzipien werden trotzdem wirken. Es sind verfassungsmäßige Prinzipien und nicht irgendeine neue Gesetzeserfindung, sondern, wie Roosevelt das auch verstand, eine Rückkehr zu den Prinzipien der amerikanischen Verfassung. Denn Roosevelt hat es geschafft, eine bankrotte Nation, die USA, innerhalb von einem Jahrzehnt in die produktivste Macht der Welt, die Welt jemals gesehen hat, zu verwandeln. Eine Produktivkraft, die die Welt von den Nazis und deren Konsequenzen befreit hat. Und die Möglichkeit geschaffen hat, zur Zeit Roosevelts Tod, den Kolonialismus zu beenden und diese Nationen in souveräne Nationalstaaten zu verwandeln, die also an der ganzen Welt teilnehmen hätten können, um also das Leid zu beenden. Aber das ist gestoppt worden. Truman hat das sofort aufgehalten. Truman hat seine Anstrengungen für Rekolonisierung gemacht, in Indochina zum Beispiel, ja, oder in Indonesien. Und auch ein Arrangement in Afrika und in Indien, was immer noch völlig chaotisch ist. Die USA haben speziell die Briten unterstützt bei der Rekolonisierung. Und zwar Rekolonisierung von Gebieten, die also um Freiheit gerungen hatten und kurz davor waren, diese zu erlangen. Die Leute wollten Freiheit und Entwicklung. Und sie hätten es bekommen können, wenn Roosevelt noch am Leben gewesen wäre. Also man blicke dahin zurück, auf die Dinge, die uns als große Macht zur Verfügung standen, um die Versprechungen der Roosevelt-Administration erfüllen zu können. Die einzige Möglichkeit, die wir heute haben, ist, auf Franklin Roosevelts Arbeit zurückzugreifen, den Stab wieder aufzunehmen und das wieder anzufangen, was niemals hätte aufgehört werden dürfen. Und man wird finden, dass intelligente Nationen auf der Welt das erkennen werden. Einige sind nicht so mächtig, andere schon. China hat jetzt so etwa 1,4 Milliarden Menschen. Das ist der größte Teil der Weltbevölkerung. Indien hat mehr als 1 Milliarde Menschen. Es gibt ähnliche Muster von Bevölkerung in großen Teilen Asiens, wenn auch nicht dieselben Größenverhältnisse. Russland ist immer noch eine sehr machtvolle Nation mit einem großen Potenzial. Und es ist eine eurasische Nation, das heißt eine Kombination in der Geschichte von Verbindungen zu Europa und Verbindungen nach Asien. Es ist die Brücke zwischen europäischer Zivilisation und asiatischer Kultur. Wenn man diese Nationen vereint, zusammen mit den USA, mit dem Vorsatz, die Welt vor der Hölle zu bewahren, wenn man Russland, China, Indien zur Übereinstimmung bringt, zu sofortigen Verhandlungen von Spezialvereinbarungen, um die Situation zu stabilisieren und die Grundlagen für eine neue Weltzusammenarbeit zu schaffen, dann kann das funktionieren. Denn andere Nationen werden dort mitmachen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, damit einzusteigen. Und sie werden hauptsächlich dadurch einsteigen, was Roosevelt auch vorhatte, nämlich durch die Vereinten Nationen, die eine Körperschaft sein sollte, nicht der Globalisierung, sondern für souveräne Nationalstaaten, die für ihr gemeinsames Interesse an der Menschheit zusammenarbeiten sollten. Das ist also absolut machbar und wir haben den Punkt erreicht, wo es gar keine andere geistig gesunde Möglichkeit gibt. In Kalifornien am letzten Wochenende hatten wir also eine Demonstration einer sehr kleinen, aber doch bedeutsamen Form, die also zeigt, was jetzt drin ist. Die Führer der Demokratischen Partei dort waren bestimmt, Cheney nicht aus dem Amt zu werfen. Oh, eine ganze Menge von diesen Leuten kriegen Geld aus Kreisen, die von George Shultz kontrolliert werden. Viele der führenden Kandidaten kriegen ihr Geld direkt oder indirekt aus den Kreisen von George Shultz. Egal ob Demokraten oder Republikaner. Oder Felix Rahatan, einer der Geldsäcke in der Demokratischen Partei, und das ist ein Faschist. Das ist einer der Leute, die Pinochets Machtübernahme in Chile finanziert haben. Das ist ein richtiger Faschist. Es gibt andere von ähnlichem Charakter. Und dann gibt es natürlich die Bankiers, die ziemlich direkt hinter George Shultz stehen. Das heißt, die Demokratische Partei, die sich die Sachen im Kleinen anguckt, die älteren Leute, die sagen, nein, nicht, Cheney sollen wir nicht aus dem Amt werfen. George Shultz will nicht, dass wir ihn aus dem Amt werfen. Einfach weitermachen. Ja? Und vielleicht die nächste Wahl gewinnen, wenn ihr könnt. Wenn man überlebt, um das noch zu versuchen. Aber die jungen Menschen und die ärmeren Menschen im Land stimmen da überhaupt nicht zu. Die ärmeren und jüngeren Menschen stimmen damit nicht überein, mit dieser Politik, die Führung der Demokratischen Partei zu übernehmen. Ja, das ist die Parole, ist ja ausgegeben worden. Kein Impeachment für Cheney. Ich sagte nein. Denn da waren eine ganze Menge Leute, die Cheney aus dem Amt geworfen werden sehen. Das ist eines der populärsten Projekte, die man derzeit aufbringen kann. Jeder will Cheney loswerden. Also wo ist das Problem, verdammt nochmal? Ja, der Typ ist ein Krimineller, der hat ein Verbrechen begangen, der hat uns in den Krieg gebracht, indem er Lügen verbreitet hat, zusammen mit Tony Blair, der auch gelogen hat. Ja, der Präsident hätte auch gelogen, wenn er klug genug gewesen wäre, um zu wissen, was eine Lüge eigentlich ist. Wo ist denn hier das Problem? Ja, der Cheney hat jeden verräterischen Akt begangen, den man sich vorstellen kann. Worauf wartet ihr denn noch? Wir werden uns jetzt nicht mit Cheney beschäftigen. Wir haben uns entschieden, Cheney ist nicht das Thema. Aber viele Leute in diesem Land stimmen da nicht zu. Das Impeachment von Cheney ist populärer als Eiscreme.
Some people don't like ice cream because they think it's fattening. That's a, ja.
Der einzige Grund, warum einige Leute Eiscreme nicht mögen, ist, weil sie denken, es macht fett. Aber das Problem hier mit Leuten in dieser Nation, speziell die Leute, die 80% der Geringverdiener, ist, dass sie nicht mehr glauben, dass sie irgendeine Art unabhängige Macht haben. Ihnen wird ja nur erlaubt, irgendwie rauszukommen und für irgendwelche bestätigten Kandidaten zu stimmen. Ihnen ist ja nicht erlaubt zu sagen, hey, Moment mal, ich habe doch eine ganz andere Idee. Das ist Ihnen nicht erlaubt. Oder Sie können das zwar sagen, aber dann werden Sie so als Spinner bezeichnet. Die Presse wird nicht darüber berichten. Man wird nichts davon hören. Das heißt, die Menschen, die sogenannte Macht des Volkes, wo ist sie denn? So eine Art Testament? Ist das ein realer Wille, der vom Volk ausgeht, oder was? Die Leute werden nicht repräsentiert. Die Leute gehen nicht einfach auf die Straße und schreien und der am lautesten schreit, gewinnt. Die Leute brauchen ein System, wo sie repräsentiert werden, wo eine Diskussion von Ideen stattfindet, wo man Sachen diskutiert, wo ihre Stimmen gehört werden, wo ihr Geist vor allen Dingen engagiert ist, wo ihre Meinungen beachtet werden. Und das haben wir heute nicht in den USA. Wir haben Leute, die das Land führen, ja, und einige, die eben sagen, okay, ihr bleibt da an eurem Platz, ja, wir sind die Weisen hier, wir sagen euch, was los ist, ihr macht einfach, was wir sagen, und wir sagen euch einfach, was eigentlich los war, was mit dieser Wahl los war, und das sagen wir euch dann im Januar 2009. Das heißt also, wir brauchten einen Katalysator, also einen Kristallisationspunkt in der Demokratischen Partei, wie auch im restlichen Land, in Vermont, Louisiana und so weiter. Ja, es gab etwa 100 Plätze in der letzten Woche, wo Veranstaltungen stattfanden zum Impeachment von Cheney. Warum tut die Demokratische Partei nichts, ja, wenn die Mehrheit der Demokraten das wollen? Und die auch genau wissen, dass das getan werden muss, und zwar jetzt. Warum ist es nicht passiert? Ja, go along to get along. Man muss sich anpassen, um voranzukommen. Wenn dies aber die Mehrheit will, wie kommt man denn damit davon? Dass die Mehrheit dann auch ihren Willen ausdrücken kann und dass er respektiert werden wird. Naja, unsere Jugendbewegung ist als Katalysator da reingegangen, die einen Prozess in Gang gesetzt haben, wo das Verlangen der Mehrheit der Menschen endlich ausgedrückt werden konnte. Und die Leute waren wie so Wasser auf einem Damm, das an einem Damm, vor dem Damm steht. Ja, und man haut einen kleinen Spalt rein und das Wasser, das zischt da durch und überflutet das ganze Land. Das heißt also, wir haben etwas getan, was den Damm, die demokratischen Dämme gebrochen hat. Ja, und damit ist das Impeachment-Verfahren zurück auf dem Tisch. Und so wird der Wille der Menschen richtig ausgedrückt. Und das gehört zur Führung in der Gesellschaft, zu erkennen, was getan werden muss. Aha, das ist das Problem. Dass die alten Typen, die jetzt an der Macht sind, speziell die Veteranen dieses 68er-Phänomens, also die Leute, die jetzt so zwischen 50 und 65 sind, die kontrollieren die meisten Machtpositionen in den USA. Und das ist ein soziales Phänomen. Die Mehrheit der Menschen unter 60 Jahren, speziell die Leute in der 18 bis 35 Jahres Altersspanne, haben keine effektive Repräsentation. Die werden nicht repräsentiert. Sprechen wir also über Demokratie, dann meinen wir das wirklich. Wir wollen eine richtige Demokratie, nicht abstimmen und wählen, ja oder nein, sondern Beteiligung an den Prozessen, die Politik bereitstellt. Das Recht zu wählen ist nicht Freiheit. Das Recht an dem Diskussionsprozess teilzunehmen, durch den die Themen definiert werden, über die gewählt abgestimmt werden soll, das ist Freiheit. Und dass man dort seine Fähigkeiten einbringen kann. Und wie man Freiheit erlangt, ist es, indem man Freiheit eine Möglichkeit gibt, ausgedrückt zu werden. Und der Test für die Freiheit jetzt ist das Amtsenthebungsverfahren für Cheney. Wenn man erstmal los wird, das, was in Washington sozusagen der Sand im Getriebe ist, ja, und das ist ja, ich meine, die Bush-Regierung, die fällt die fällt ja vor unseren Augen auseinander. Die disintegriert total. Wir sind jetzt in der Situation, wo unter diesen Krisenbedingungen, wenn wir eine Mobilisierung haben und wenn man sich mit der Mehrheit der Menschen engagiert und von denen auch respektiert wird, wenn man ihnen die Pforten zur Teilnahme an den Diskussionen öffnet, und zwar speziell die 80% der Geringverdiener, dann, wir haben das in Kalifornien demonstriert, dann kann man diese Dämme öffnen. Und das Wasser wird fließen. Und die Veränderungen, die gemacht werden müssen, können sehr, sehr schnell durchgeführt werden. Und die Probleme, die uns heute belagern, können wir einfach wegwaschen. Und dann kommen wir auf praktische Sachen zurück. Was ist die einzige Lösung für die unmittelbare Bedrohung eines Falls in ein dunkles Zeitalter während des Jahres 2007? Vielleicht während ihres Sommerurlaubs, falls sie einen planen. Was kann denn getan werden, um dieses Problem zu lösen? Nun, Nummer eins, wir müssen das internationale Finanzsystem stabilisieren. Wie macht man das? Man bringt eine Gruppe von machtvollen Nationen zusammen, um eine Bewegung in Gang zu setzen, die das ganze Weltfinanzsystem in Regierungsbesitz zurückbringt, sodass die Regierungen die Kontrolle wieder erlangen können. Also das, was Franklin Roosevelt während der 30er Jahre in den USA gemacht hat. Dass man die Banker in Schach stellt durch Regierungen und dann das System reguliert und wieder Gerechtigkeit reinbringt. Und zur selben Zeit muss man erkennen, was getan werden muss, um die zerstörte Wirtschaft in den USA wieder aufzubauen. Wie wird man wieder eine produktive Gesellschaft, die auf wissenschaftlichen Fortschritt aufbaut, auf Industrie, auf Landwirtschaft, auf Entwicklung von Infrastruktur und die Entwicklung von Fähigkeiten, Sicherheit und einen verbesserten physischen Lebensstandard für die Welt. Wie machen wir das? Und wir können es machen. Es gibt ja Dinge, die getan werden müssen und die auch getan werden können. Und Dinge, die bekannt sind. Zum Beispiel, nehmen wir den Fall von Kernenergie. Kernspaltungsenergie ist unaufhaltbar wieder auf dem Vormarsch. Es sei denn, wir gehen in ein dunkles Zeitalter. Selbst die Rechten auf der Welt, die nicht total verrückt sind, sind für Kernenergie. Schaut man sich das Muster an jetzt von Verträgen und Abkommen für Kernenergie, das ist enorm, das ist also erstaunlich. Und zum Beispiel auch das Problem von Frischwasser, was man nicht anders lösen kann als durch Kernenergie. Und wenn man dann nicht erkennt, dass es notwendig ist, zu thermonuklearer Fusion zu gelangen, ohne die Fusion kann man viele der Rohstoffprobleme der Welt nicht lösen. Mit Fusionsenergie als Technologie können wir eine ganze Menge Probleme lösen, die wir sonst wirtschaftlich nicht lösen könnten. Nehmen wir uns also diese Missionen vor, Infrastruktur zu entwickeln, uns der internationalen Frischwasser- und Trinkwasserkrise anzunehmen und andere Dinge derselben Art, von denen wir wissen, wie man sie löst und für welche auch Technologien bereits existieren, die angemessen sind, dann können wir diesen Planeten retten. Nicht durch irgendein Wunder von oben, sondern durch unsere eigene Tat, indem wir diejenigen Maßnahmen annehmen und diejenigen Institutionen in Gang setzen, die uns helfen, das zu tun. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, wie jetzt in Kalifornien in der letzten Woche, wohl wissend, dass eine Bombe da draußen ist, die bereit ist zu explodieren, nämlich die Bombe der 80% der Geringverdienenden, die in den USA und ganz ähnlich in anderen Teilen der Welt. Wenn man deren Fähigkeit entfesselt, diejenigen, die Franklin Roosevelt die vergessenen Männer und Frauen nannte. Man soll die von alleine lassen, dass sie nicht einfach nur abstimmen, Daumen hoch oder runter, sondern dass sie mitdiskutieren und dass sie verstehen, dass ihre Stimme in diesem Prozess gehört werden muss. Es ist ein Prozess von Diskussion über solche Ideen. Das bedeutet Zustimmung durch das Volk, dass man am Diskussionsprozess teilnimmt. Dass man die Fakten hat, dass man die Diskussion hin und her führen kann, sodass, wenn die Diskussion zum Ende kommt und es zur Entscheidung kommt, die Leute an der Diskussion teilgenommen haben, dass ihre Interessen respektiert wurden dabei. Unter solchen Bedingungen können wir Probleme lösen. Aber unter anderem, China hat ein Riesenproblem. China ist auf eine Art und Weise reich, aber wird auf eine andere Art und Weise immer, immer ärmer. Es gibt Milliardäre, kommunistische Milliardäre in Russland. Denn bei der Adaption zum Kapitalismus gab es natürlich in China einige, die dann eben Milliardäre wurden. Aber es gibt einen riesigen Bevölkerungsanteil, der bitter arm ist. Und in China weiß man, dass man das lösen muss. Die Armen in Indien zum Beispiel sind ärmer als jemals zuvor. Die oberen 20%, denen geht es vielleicht ein bisschen besser, aber die wenig verdienenden 80%, denen geht es schlechter. Die Kongresspartei in Indien disintegriert, weil sie ihren Kontakt mit den Menschen verloren hat, den sie noch hatte unter Indira Gandhi. Und das ist, die Kongresspartei fragmentiert sich in viele Parteien. Und die wissen, dass 80% der Inder Gerechtigkeit zusteht, und zwar in Form von Trinkwasser. Und wir brauchen ein Weltsystem, das solche Dinge bereitstellt. Die Regierungen in Asien und so weiter wissen das. Und sie wollen eine Lösung. Das heißt, wenn man also einige der größeren Mächte, wie zum Beispiel Russland, als eine sehr signifikante Macht, eine sehr bedeutende Macht, als eurasische Macht mit wichtigen Technologien, zusammen mit Indien und China bringt, wie das heute auch passiert, dann ist alles, was man noch tun muss, die USA als einen Partner mit diesen drei Nationen an Bord zu bringen und anderen Nationen, um den Block zu schaffen, der die Welt verändern kann. Und wir können das über Nacht tun. Russland hat seinen Willen signalisiert, das zu tun, durch den Präsidenten und Kreise um den Präsidenten. Wir könnten diese Vereinbarung morgen haben, wenn wir die richtige Regierung in Washington hätten. Das steht uns unmittelbar zur Verfügung jetzt. Wüssten die Amerikaner, worum es hierbei geht, sie würden es wollen. Ja? Unsere Aufgabe ist, das sicherzustellen, dass sie wissen, dass das existiert. Die Regierung in China hat andere Ansichten, eine andere Politik, aber nichtsdestotrotz verstehen sie diese Notwendigkeit. Kooperation zwischen USA, Russland, China und Indien. Jeder intelligente Patriot dieser Länder weiß das und stimmt auch damit überein. Ja? Die stimmen vielleicht nicht mit allen anderen Sachen überein, aber das wissen sie. Und mit dieser Art von Übereinstimmung könnte die Welt aus einer Periode weg vom Krieg kommen und zurück zur Diplomatie. Denn diese Kombination von Mächten auf der Welt erzwingt Kontrolle über Kriegsführung und zwingt uns zurück in eine Phase von Diplomatie. Und jede geistig gesunde Nation auf dieser Welt will Diplomatie und nicht Kriegsführung. Das Problem ist, die britische Regierung und die US-Regierung derzeit wollen keine Diplomatie, sie wollen Kriegsführung. Und wir haben das seit 2000 ja gesehen. Das heißt also, wir haben eine wunderbare Möglichkeit vor uns. Eine große Chance. Eine Chance, die durch Notwendigkeit hervorgebracht wurde. Und wir haben eine Option, aber es ist die einzige, die wir haben. Und die Frage ist, sind wir gesund genug geistig, um diese Möglichkeit wahrzunehmen? Wird es genug Leute in den USA geben, die geistig gesund und fit genug sind, das zu erkennen und mitzumachen? Ja. Werden wir es schaffen, die Institutionen dazu zu bringen, den impliziten Willen zur Diskussion, zur Teilnahme an dieser Diskussion in den USA zuzulassen?
Ja.
Wie immer in der Geschichte. Revolutionen werden gemacht, und nicht nur blutige Revolutionen, sondern alle möglichen Revolutionen werden durch die Generation junger Erwachsener zwischen 18 und 25 Jahren gemacht. Eine Generation, die in der Funktion etwa bis zum Alter von 35 weitergeht. Das ist die Generation, die wir in den Krieg schicken, oder? Das ist die Generation, die jeden Krieg führt, oder nicht? Das ist die Generation, die die jungen Führer hervorbringt, die dann in guter Zeit sich auch durchsetzen. Also die Generation, die neue Ideen hervorbringt und sie nachfolgende Generationen vermittelt. Das ist eine Generation, die Reformen hereinbringt, die dafür sorgt, dass sich die Gesellschaft fortsetzt. Jedes wichtige Projekt auf der Welt als langfristige Investition hat eine Zeitspanne von 25 bis 50 Jahren. Und es ist nur die junge Generation, die Perspektive eines wenigstens 25, aber auch 50-jährigen Investitionen versteht. Und das ist diese Art von Generation, die den Funken hat und auch der Sache gewidmet genug sind und die Hingabe hat, um das zu tun. Und die ältere Generation erfreut sich natürlich daran. Sie sind erleichtert über diese jungen Leute. Denn diese jungen Leute sind der Sinn ihres Lebens. Und ich rede von älteren Leuten, die keine Babyboomer sind. Dieses Verständnis davon, dass man eine Generation nach einem selbst hat, die Bedeutung dessen, was man tut und getan hat, erkennt. Die Babyboomer oder beziehungsweise die Leute unter den Babyboomern mit den weißen Kragen und dieser Ideologie, die haben das verloren. Die glauben nicht an ihre eigenen Vorfahren. Sie glauben, dass sie irgendwas Perfektes sind. Die goldene Generation. Wie die goldene Generation von Athen, die Griechenland zerstört hat. Und Griechenland ist nie wieder zurückgekommen auf diesen Zustand. Das war auch die goldene Generation, die Athen in den Peloponnesischen Krieg gezogen hat. Wir haben heute eine goldene Generation, die das Instrument war, nicht die Ursache, aber das Instrument, durch welches die USA in die Kriege gebracht worden ist. Den Krieg in Vietnam, Krieg in Südwestasien und die ausstehenden Kriege, die uns jetzt bedrohen. Das heißt, wir müssen die Idee der goldenen Generation ersetzen durch die Idee der Unsterblichkeit des menschlichen Wesens, dessen Sterblichkeit verbunden ist, um unsterblich zu werden, mit den nachfolgenden Generationen. Und wir sind an diesem Punkt von Krise, wo wir erkennen, dass alles um uns herum dabei ist, zusammenzufallen. Und wir haben einen Versuch, einen Schuss, den wir setzen können. Und einen Schritt, den wir machen können, um jetzt einen Unterschied zu machen, ist die USA dazu zu kriegen, das anzunehmen, was Russland und China und andere Nationen angeboten haben, in langfristige Vereinbarungen zu kommen, in denen wir die Probleme unserer Welt ansprechen, mit denen wir andere Nationen mit an Bord bringen und mit denen wir das tun können, was eigentlich offensichtlich sein sollte, nämlich zu einer Tradition zurückzukehren, die in unserem Land noch vor kurzer Zeit die Tradition Franklin Roosevelts war, eine Tradition, die wir mal hatten. Und wenn wir auf der Basis mit anderen Nationen kooperieren, dann können all diese Probleme gelöst werden. Und deswegen habe ich gesagt, was ich heute gesagt habe. Was getan werden muss, ist, wir brauchen ein neues Washington. Und zwar vor 2009. Der Schritt ist, Cheney loszuwerden. Ja, man soll ihn auf die Weide stellen. Oder vielleicht in einen Sumpf, wenn Ihnen das besser gefällt. Ja, die Regierung muss verändert werden auf verfassungsmäßige Art und Weise. Dann muss man mit Notmaßnahmen auf den Notstand reagieren, Notmaßnahmen, die angemessen sind. Und man muss erkennen, dass die wichtige Sache ist, das US- und Weltfinanzsystem jetzt gerade am Zerplatzen ist. Das heißt, man muss tun, was eigentlich offensichtlich sein sollte, dass nämlich Regierungen sich darauf einigen, das Weltfinanzsystem einzufrieren und durch einen Prozess von Reorganisation zu bringen. Ja, und zwar eine Reorganisation, die internationalen Kredit retten wird und erhalten wird, um Projekte in Gang zu bringen, die dem jetzigen Zerfall entgegentreten, und mit anderen Nationen die Freude der Teilnahme am gemeinsamen Interesse der Entwicklung zu teilen. Entwicklung, die Sicherheit bedeutet für uns und für die Generationen nach uns. Vielen Dank.
Vor kurzem heute hat jemand wirklich etwas verstanden über Lin und über die Art und Weise, wie Lin funktioniert. Er machte einen Kommentar darüber, in dem er beschrieb die Aktionen der Latsurushyung-Bewegung und von Lin im Besonderen. Und es ist eine sehr komische Metapher. Er sagte, es gibt einige Leute, die sind im Spiel der Politik involviert, versuchen ihr ganzes Leben lang Berge zu versetzen. Aber dein Boss, sagte er, ist ein bisschen anders. Er ist ein Realist. Er schaut sich den Berg an und sagt, ich kann diesen Berg nicht bewegen. Und er dreht sich um und stattdessen bewegt er die Erde unter dem Berg. Ich dachte, das war ziemlich gut. Ich mochte das. Es gibt eine Reihe von Fragen und viele von denen sind Fragen, die von Leuten hier in Washington kommen. Für diejenigen, die hier sind und die Fragen haben, wie immer können Sie diese Fragen einreichen, diese Fragen auch selber stellen oder Sie können sie die Fragen auch aufschreiben und ich würde die Fragen hier vorne vorlesen. Wie auch immer, bitte schreiben Sie Ihren Namen auf, woher Sie kommen. Und selbst wenn Sie die Frage selbst stellen wollten, bitte sagen Sie auch das Thema Ihrer Frage. Für diejenigen, die über das Internet zuschauen, bitte stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail und ich werde im Zuge der Veranstaltung mich Ihnen widmen. Die erste Frage ist über die Frage von Ereignissen in Russland. Und es kommt von jemandem, der vor kurzem dort war. Und er sagt, Lin, viele Leute in der Politik haben wahrscheinlich die letzten Vorgänge in Russland missverstanden als ausdrücklich antiamerikanisch, wohingegen meine Erfahrung ist, dass sie das genaue Gegenteil sind. Es ist wahr, dass Herr Putin in seiner Ansprache an die Nation eine Nachricht, eine klare Ansage machte gegen die, die feindselige Handlungen vornehmen gegen das Interesse von Russland. Aber es scheint auch so, dass er die Tür weit offen ließ für viele gemeinsame Interessen, diejenigen, die sie auch in ihren Ansprachen, auf die sie eingegangen sind. Russland wird nicht mehr von dem CSC-Vereinbarung gebunden sein. Russland sagt, dass es eine neue Herangehensweise
Ladies and gentlemen, if you'll take your seats, we're getting ready to begin.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Sitze ein, wir fangen nun an.
Good afternoon.
Guten Nachmittag, mein Name ist Deborah Freeman. Ich werde hier den Vorsitz haben. Im Namen der LaRouche Political Action Committee würde ich Sie alle gerne heute willkommen heißen, und zwar das Publikum in Washington, so als auch im Internet. Wenn Leute dieses Webcast gerne auf Spanisch sehen würden, dann können sie sich die Übersetzungsgeräte abholen. Und auch auf Englisch, ja. Im Namen von LaRouche PAC-Mitgliedern überall in der Nation würde ich gerne die Glückwünsche aussprechen an zwei LaRouche PAC und LaRouche Jugendbewegung Führungspersönlichkeiten in Kalifornien, die nun jetzt in der Demokratischen Partei in Kalifornien landesweite Positionen einnehmen, nämlich Juanil Innocentes und Quincy O'Neill.
Quincy Jones. Thank goodness it's not.
Zum Glück war es nicht Quincy Jones. dann wäre das Land wirklich in Gefahr. Aber zusätzlich zu diesen fantastischen Ereignissen und Entwicklungen, die jetzt bedeuten, dass wir jetzt wirklich erwarten können, dass einige endlich Führung und Aktionen von der kalifornischen Demokratischen Partei übernommen wird, die größte in den Vereinigten Staaten ist. Wir haben auch noch andere sehr wichtige Ereignisse. In Louisiana hat das Exekutivkomitee der Demokratischen Partei die Initiative übernommen von Fred Hünenfeld und eine Resolution verabschiedet, die also den Kongress dazu auffordert, das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren von Cheney einzuleiten. Und die LaRouche-Jugendbewegung hat in Kalifornien Erfolg gehabt, die Impeachment-Amtsenthebungsfrage dort mit hineinzubekommen. Und auch im Verlauf des Wochenendes gab es 100 Impeachment-Aktionen in der ganzen Nation, wo es immer wieder hieß, Cheney zuerst. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube, dass diese Entwicklungen tatsächlich im Zusammenhang gesehen werden müssen von Events hier in Washington und international. Und es gibt keine Frage, dass es die Auswirkungen sind von den Initiativen von Mr. LaRouche und der Arbeit, die von seiner Organisation hier geleistet worden ist. Das ist die Kristallisierung der Frustration der amerikanischen Bevölkerung und ihrer Antwort, ihr Echo, ihre Antwort auf wirkliche Führung. Und das zeigt uns ein nützliches Beispiel dafür, für Capitol Hill in Washington D.C. Und ohne Frage wird das heute dazu dienen, dass das noch schmerzlicher gefühlt wird. Dass es gefühlt wird, nicht nur in der Gegend an ihres Hinterns, sondern auch zwischen den Ohren. Und was ich Ihnen sagen will, werde ich später sagen. Jetzt würde ich Ihnen gerne Lynn LaRouche präsentieren.
Thank you, young lady.
Dankeschön. Also was ich jetzt ankündigen werde in dieser Präsentation zum Thema wird Ungläubigkeit hervorbringen, und zwar überall in der Welt und auch im Land, besonders in den USA. Aber es ist alles wahr. Und ich werde Ihnen andeuten, was einige von Ihnen noch nicht wussten oder noch nicht gedacht haben, über die Natur der Weltlage. Und deswegen haben Sie vielleicht Zweifel darüber, was ich Ihnen sagen werde. Die Situation ist jetzt folgende. Das derzeitige Weltfinanzsystem so sehr in einem Prozess eingebettet von komplettem Bankrott, dass es keine Möglichkeit gibt, für dieses System in seiner jetzigen Form zurückzukehren oder irgendwie zu überleben. Das ist vorbei. Selbst die Frage nach dem Wert von Geld ist in Zweifel gezogen. Und zwar für jeden, der sich darüber klar ist, was derzeit passiert. Was passieren muss, wenn die Zivilisation auf diesem Planeten weitergehen soll, dann muss es sehr schnell geschehen. Und zwar, dass die USA in ein Einverständnis sich engagieren mit Russland, China und Indien und anderen Ländern, um unmittelbar ein Notfallsystem, ein internationales Finanz- und Währungssystem aufzubauen, und zwar aufgebaut auf dem Beispiel von Franklin Roosevelts Schaffung des Bretton Woods-Systems 1944-45. Das muss geschehen und das kann passieren. Russland hat bereits angedeutet, durch Präsident Putin und auch durch andere, Und ich habe da also auch eine beachtliche Untersuchung in diese Frage in Russland. Sie haben also ein Interesse zum Ausdruck gebracht, mit den USA zusammenzuarbeiten. Vielleicht nicht mit den Scherzkeksen, die derzeit in Washington, im Weißen Haus und ähnlichen Institutionen arbeiten. Aber trotzdem mit den USA in ein neues Verhältnis zu gehen, was anders ist, mit anderen Leuten an der Spitze, um eben die Nationen von Russland, China, Indien, den USA und anderen zusammenzubringen in Vertragsvereinbarungen, die also unmittelbar ein neues Weltfinanzsystem errichten. Und zwar aufgebaut auf den Absichten, die Franklin Roosevelt leiteten bei seinen Ideen für die Nachkriegswelt 44-45. Das ist die einzige Möglichkeit für die Menschheit jetzt. Der Zeitrahmen dafür heißt sofort. Das ist nicht irgendwas für 2009 oder sogar 2008. Es geht um 2007. Und es muss jetzt geschehen. Denn das ganze System ist derzeit hoffnungslos bankrott. Es wird zusammen von Nadeln und Kaugummi gehalten.
Ja,
vielleicht. Ich weiß nicht, wessen Kaugummi das ist, aber kommt irgendwo aus den Sitzen raus. Nun, was passiert ist, ist Folgendes. Das System in seiner konventionellen Art und Weise ist bankrott gegangen, und zwar im Oktober 1987. Das habe ich ja damals vorhergesagt, dass es also im Oktober einen Crash geben würde in den USA. Und das war das Äquivalent zur Hoover-Depression von 1929. Was damals passierte, ist, dass jemand namens Alan Greenspan hereingebracht wurde, der nicht gerade für seine Klarheit bekannt ist. Und er hat eben angekündigt, dass er der neue Vorsitzende der Federal Reserve Bank werden würde. Und er hat dem damals noch Präsidenten Volcker gesagt, alles anhalten, bis ich da bin.
Ja,
ihr wartet und ich werde das hier wieder in Ordnung bringen. Was er allerdings damals gemacht hat, ist, er hat den wildesten Betrug vom Stapel gelassen, den man sich vorstellen kann. Anstatt sich mit der Realität zu beschäftigen, dass wir in eine 1929-artige Depression gegangen sind, sagte er sich, wir werden das Ding hier am Leben erhalten, mit dem, was er später nannte, eine Geldwand. Ja, durch im Grunde Falschgeld aus der Presse, das mehr und mehr Folgen hervorgebracht hat, aber dann weniger gedruckte auf Papier, sondern elektronische Fantasien, die auf nichts aufgebaut waren. Aber zwei Sachen waren dafür wichtig. Fannie Mae und Freddie Mac und ähnliche Institutionen sind in Mechanismen verwandelt worden zur Finanzierung, aufgebaut auf Hypothekenfinanzierung und durch Hypotheken gestützte sogenannte Securities. Und die zweite Sache, die gemacht worden ist, war das Loslassen einer Welle von Geld, eine richtige Wand von Geld, natürlich fiktives Geld, für die sogenannte Computer Technology oder Informationstechnologie Gesellschaft. Und was wir natürlich wissen von 2000 noch, speziell vom Frühjahr, Sommer 2000, wo die Wahl vonstatten ging, nach und nach, und niemand sich über die Realität Gedanken gemacht hat, ist die sogenannte Y2K, die 2000er-Blase, geplatzt. Man konnte Geld überall herkriegen, für nichts, für weniger als nichts. Hier in Virginia hatten wir etwas wie Winstar. Und da wurde Geld reingepumpt, wo nie irgendwas produziert worden ist. Executives, Manager sind eingestellt worden mit riesigen Gehältern, und da ist nie irgendwas hergestellt worden. Und natürlich ist das Ding dann auch abgekratzt. Und die Leute sind geflüchtet, man weiß wohin. Ja, die haben sich ihre Verrücktheit genommen und sind davongerannt. Aber das war typisch. Das heißt, mit dem Jahr 2000, wo Al Gore damals lief, also der läuft ja immer, Während dieser Zeit hat sich das System verändert. Dann kam George Bush und die George Bush-Regierung, und der hatte überhaupt keine Ahnung, was los war, der einfach nur so eine kleine Puppe war für Cheney. Und der Plan hauptsächlich war, Krieg zu führen. Und die Entscheidung, Krieg zu führen, wurde nicht nach dem 11. September 2001 getroffen, sondern ganz am Anfang der Regierung. Und einige werden sich erinnern, dass ich damals vorhergesagt habe, dass wir etwas zu erwarten hätten, wie das, was Hermann Göring getan hatte. Und zwar im Februar 1933. Als Hitler zum Kanzler ernannt worden war, die Leute gelacht haben darüber. Aber was Göring tat, war, er hat den Reichstag angezündet, das Parlamentsgebäude in Deutschland. Und in derselben Nacht hat derjenige, der hinter der Federalist Society stand, ein Gesetz durchgebracht, durch welches Hitler diktatorische Macht erlangt hat. Und mit dem auch die diktatorische Macht vom Februar 1933 bis 1945, bis zu seinem Tod, ihm ausgestattet war. Und wir wissen ja, was dadurch passiert ist. Also das ist die Art von Ereignis, das wir gesehen haben durch den 11. September. Eine neue Regierung kam ins Amt, die aus Matsch oder Schlamm oder etwas noch Schlimmerem geschaffen worden ist durch George Shultz. Der Typ, der mitgeholfen hat, ein Nazi-Regime in Form von Pinochet in Chile an die Macht zu bringen. Und unter dessen Führung dann von Chile aus die Operation Condor in Südamerika durchgeführt wurde. Massenmord an Menschen. Und diese Art von Regierung unter George Shultz, der so eine Geschichte hat, und Felix Rohatyn, der auch ein Nazi-Typ ist, ein Nazi-Banker, die haben eine Politik durchgesetzt, die eine diktatorische Politik ist. Und am Abend des 11. September 2001 wurde der Versuch gemacht, tatsächlich diktatorische Macht durchzusetzen. Sie haben es nicht komplett geschafft. Sie haben so quasi diktatorische Macht erlangt in den Händen von Cheney und Co. Und das war von diesem Zeitpunkt an bis heute die Geschichte der USA. Nun, auf eine gewisse Art und Weise ist Cheney nicht so wichtig. Ja, es ist das Relikt eines versagenden Football-Teams, der also eigentlich nicht genug geistige Qualifikationen für irgendwas hat. Ja, der hat mal für eine Telefonfirma gearbeitet und die haben den auf keinen Masten raufklettern lassen. Er hätte runterfallen können und sich was brechen oder was kaputt machen. Also der ist kein großes Talent. Eigentlich besitzt ihn seine Frau, die als so eine Art Maskottchen, und bindet ihn dann nachts immer vor dem Naval Observatory an. Und er durfte halt assistieren, dass sie zwei Töchter zur Welt bringen konnte. Der hat nicht viel Gehirn. Das ist ein Schlägertyp. Das ist so ein Mafia-Geldeintreiber. Aber er arbeitet für Gruppen von Bankern und anderen, die mit George Shultz zusammenhängen. Und George Shultz ist nicht nur eine US-Figur, er ist eine internationale Person. Und das Zentrum dieser Macht liegt nicht in den USA, sondern in London. Und Al Gore ist ja fast schon ein Bürger von London heutzutage, aber wenigstens offiziell als Agent der britischen Regierung und der britischen Krone eingestellt. Ja? Denn seine Verbindungen gehen ja zu Prinz Charles, dem Prinz von Wales. Seine Orders kommen aus Großbritannien, noch nicht aus den USA. Also hier ist den USA eine Diktatur aufgezwungen worden. Nicht eine volle Diktatur, aber etwas, was ziemlich nah dran war. Und wir haben eine ganze Generation, die Babyboomer, 68er-Generation. Leute speziell, die zwischen 1945 und 1957 geboren worden sind, oder 1956 eigentlich, eine Generation, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise Gehirn gewaschen worden ist. Ja? Die Generation der weißen Kragen, ja? Nicht die Generation, nicht die Blaumänner, also nicht die Arbeiter der Zeit. Es ging um die Leute mit den weißen Kragen. Ja? Wir sind die wundervollen Kinder. Ja? Das ist ihnen damals gesagt worden. Nicht so wie die Blaumänner. Wir sind die Speziellen. Ja. Wir gehen weiter und für uns geht es nach oben. Wir werden an der Macht sein. Ja. Das war die Periode des Mythos der weißen Kragen, der Mythos des Organization Man. Und diese Leute, die also mit den Firmen zusammengearbeitet haben, hauptsächlich im Militärbereich, und sich eben sagten, wir werden die Welt beherrschen. Und dann 1957 gab es eine schwere Rezession, die also bis 1961 voranging. Und das war das Ende der Macht dieser Babyboomer-Generation. Aber diese kleinen Kinder, die also zwischen 1946 und 1956 geboren worden sind, diese Generation, die sind von ihren Familien mit einer bestimmten Ideologie ausgestattet worden. Sie sind ja bekannt geworden als die 68er-Generation. Diese kleinen Kinder, die Fabrikarbeiter hassten, Farmer und Bauern hassten oder Ingenieure, ja, die hassten die Wissenschaften. Und sie waren bestimmt, sich ein Paradies zu schaffen, in dem nichts von all diesen Dingen existieren würde. Und an dem Punkt, an dem meine Generation anfing auszusterben in den 80er Jahren, also speziell am Ende der 80er, da haben sie angefangen, die Industrien dicht zu machen. Die haben die verrücktesten Sachen gemacht, um technologischen Fortschritt aufzuhalten. Die haben unsere Bauern zerstört. Die haben unsere Industrie ruiniert. Sie haben unsere arbeitende Bevölkerung bankrottiert. Die haben alles versaut. Und sie nennen sich die goldene Generation. Und das heißt, diese Revolution der 68er, die eigentlich ein Produkt war jenes Phänomens der Post-Zweiten Weltkriegswelt nach Franklin Roosevelt, die Franklin Roosevelt hassten und die alles zerstören wollten in den USA, was Franklin Roosevelt repräsentierte. Die konnten das nicht alles auf einmal machen. Aber nach der Ermordung Kennedys und nach dem Beginn des Vietnamkrieges waren sie Stück für Stück in der Lage, das zu tun. Und wie das typisch ist für die 68er, wir haben ja eine Generation, die erwachsen geworden ist, geboren zwischen 46 und 56. Und diese Generation wurde als Rambock benutzt, zum Beispiel auf den Straßen in den USA und anderswo, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst von 1968, um eine kulturelle Revolution auszulösen, die das Geheimnis birgt zur Zerstörung der USA. Was haben sie gemacht? Nun, sie fingen erstmal an mit einem Klasseninstinkt gegen die arbeitende Bevölkerung, gegen die Bauern, Landwirte, gegen die Wissenschaftler. Das waren diejenigen, die von den 68ern gehasst wurden. Und damit haben sie die Demokratische Partei geteilt. Die Demokratische Partei basierte auf Landwirten, auf arbeitender Bevölkerung und ähnlichen Ideen. Die 68er waren genau dagegen, und zwar im Namen der Linken. Aber die Linke hier war wirklich die Rechte. Es waren die Kinder derselben Leute, die Hitler in Deutschland geschaffen hatten, in den 20ern und 30ern. Sie haben die Demokratische Partei geteilt. Sie haben eine potenziell faschistische Bewegung da reingebracht. Und zwar in die Präsidentschaft von Nixon. Und Nixon war nicht das Problem. Nixon war das Instrument. Er war nicht die Krankheit, sondern der Überträger. Er hatte keine Ahnung, was die Krankheit war. Das war das Produkt dessen, was Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte. Diese Kombination, die das Land übernommen hatte, mit Hilfe der Babyboomer, mit Hilfe der 68er, die Opposition zerstört haben. Eine Opposition, die nicht notwendigerweise nur in der Demokratischen Partei war, aber der harte Kern dieser Opposition war in der Demokratischen Partei. Und zwar in der Franklin-Roosevelt-Tradition, genauso wie Kennedy das bestätigt hat, als er Präsident wurde. Und seit dieser Zeit, wenn man jetzt zu den unteren 80% der Wenigverdienenden gehört, dann sind die eigenen Lebensbedingungen, Lebensgrundlage systematisch zerstört worden. Der Versuch, die Sozialversicherung zu zerstören, das Gesundheitssystem, was zerstört worden ist, das sind alles Produkte dieses Prozesses. Wir haben de facto ein faschistisches Regime in den USA. Und das nennt sich die Bush-Regierung. Und es gibt eine Revolte dagegen, von innerhalb der Generation junger Menschen, die jetzt zwischen 18 und 35 sind, junge Erwachsene. Da kommt die Revolte her. Und da ist der Instinkt vorhanden. Denn die Babyboomer-Generation, die Generation der weißen Kragen, also nicht die mit den blauen Kragen, nicht die mit in den Arbeitshemden, nicht die Landwirte, nicht die ärmeren Leute, sondern solche, die die weißen Kragen, diese Weißkragenkultur repräsentieren, der Babyboomer-Generation, die durch Gehirnwäsche von Kindern aufgebracht worden ist. Kinder, die zwischen 46 und 56 geboren wurden. Daraus ist die Zerstörung der USA geworden und ein faschistisches System. Aber wir haben jetzt eine Generation von jungen Menschen, von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35. Und wir haben jetzt letzte Woche in Kalifornien Folgendes gesehen. Es gab da also das Thema Impeachment, Amtsenthebung für Dick Cheney. Im ganzen Land, seitdem die Demokratische Partei den Kongress übernommen hat, am 7. November, gab es eine Mobilisierung, um jeden Versuch, Cheney aus dem Amt zu werfen, zu blockieren. Man hat immer gesagt, wir werden es tun, sobald wir die Macht haben bei der nächsten Wahl 2008. Wir werden die Macht übernehmen im Januar 2009 und dann werden wir das Problem schon lösen. Das Problem ist, wir werden gar nicht so weit kommen. Wir werden keine Regierung haben bei dem Jahr 2009.
So this is where the problem lies.
Und hier liegt das Problem.
Now, therefore, if the United States is going to
Das heißt, wenn die USA überleben wollen
and if the world, in fact, is going
und de facto die Welt überleben soll, dann werden wir dieses Problem loswerden müssen. Wir werden jetzt uns entscheiden müssen. Und es ist nicht die Wahl zwischen zwei verschiedenen Wegen. Man nimmt sich entweder den einen oder es geht abwärts. Man wählt entweder aus, Cheney zu eliminieren und das, was er repräsentiert, oder es geht abwärts. Keine USA, keine Welt. Denn der US-Dollar ist immer noch die Weltreservewährung. Würde der Dollar kollabieren, hätte man eine chaotische Kettenreaktion auf der ganzen Welt, einen Kollaps des Handels, einen Kollaps von Finanzwerten, was bedeuten würde, dass die ganze Welt nicht nur in eine Depression gehen würde, sondern in ein finanzielles und wirtschaftliches neues dunkles Zeitalter, ähnlich dem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das heißt, wir müssen sofort etwas tun, um diesen Kollaps, der uns entgegenkommt, aufzuhalten.
Ja.
Denn wenn das jetzt passieren würde, dann wäre das ein neues dunkles Zeitalter. Aber der Schlüssel hierzu ist, dass man die Rolle der USA und des US-Dollars als Reservewährung retten muss. Wenn man das nicht tut, dann geht der ganze Laden unter. Und es gibt viele Leute in hohen Positionen, die damit nicht übereinstimmen. Die haben eine Idee, wie sie sagen, für ein System, um die USA und den US-Dollar zu ersetzen. Aber diese Idee, wie zum Beispiel von diesem Typen Ben Steele vom Council of Foreign Relations. Der Typ ist ein Idiot, aber der weiß eine ganze Menge. Er ist ein Idiot, weil er versucht, ein System zu retten, das er mag. Das System, was er mag, kann nicht gerettet werden. Das System von Institutionen wie das, was der Council on Foreign Relations vorschlägt, können niemals funktionieren. Die sind erledigt. Aber sie glauben, sie glauben, dass das die Art und Weise ist, wie die Welt funktionieren soll. Sie glauben, dass es das Paradies ist, auch wenn sie sich in der Hölle befinden. Ja? Solange wie sie da managen können. Oder wenigstens Rabatt kriegen. Aber das wird nicht funktionieren. Was der da schreibt in Foreign Affairs, das ist ein Stück krimineller Idiotie. Das ist ein Weltsuizid, was er da vorschlägt. Er schlägt vor, dass drei privat kontrollierte Währungsblöcke das Problem lösen sollen. Aber was ist mit dem Dollar? Jeder Wert in der Welt heute ist auf der bestimmenden Rolle des US-Dollars aufgebaut. Und zwar auch auf den Obligationen, also Dollarschulden. Nämlich den Dollar als Reservewährung. Weil wenn der Dollar kollabiert, was passiert mit China? Ne? Es explodiert. Was passiert mit den Anlagen in Indien? Die explodieren. Die Dollaranlagen in Europa. Die gehen einfach hoch. Was passiert mit den USA und jedem anderen Platz in der Welt? Ne? Geht einfach unter. Denn unter diesem System, ohne eine stabile Währung, ohne einen Wertestandard im Handel, kann man das System nicht erhalten. Und man kann das System nicht erhalten, wenn man anfängt, Fabriken dicht zu machen und andere Einheiten und Dinge dicht zu machen, als Folge des Finanzkrachs. Als Folge dieses Finanzkrachs hätte man etwas schlimmer als eine Depression, nämlich ein dunkles Zeitalter. Das heißt, wenn wir die Rolle des Dollars als Reservewährung nicht retten, als einen Wertestandard, einen monetären Wertestandard, dann kann das Geldsystem nicht erhalten werden. Aber diese Typen, wie der Typ hier in Foreign Affairs, die wollen die USA zerstören. Das ist kein Patriot. Und er sagt das auch. Man soll mal die Intention herauslesen. Was schlägt er denn vor? Was ist seine Intention? Und seine Absicht ist, die USA zu zerstören, indem er die Reserverolle des US-Dollar zerstört. Aber wenn man sieht, welche Schulden in Dollar nominiert sind, weltweit, in Indien, in China, in Europa und anderswo, das ganze System geht unter mit dem Dollar. Es ist ein Dollarsystem. Ja, man kann so tun, als wäre es das nicht. Wir können auch über andere Währungskombinationen nachdenken, aber das wird nicht funktionieren. Denn die ganze Welt wird heute von den Schulden der USA zusammengehalten. Das heißt, wenn man nicht die Position der USA als Schuldnernation verteidigen kann, dann wird die Welt als Ganze jetzt untergehen. Es gibt also diese verrückten Ideen, wie dieser Typ Steele im Council on Foreign Relations. Aber warum diese Ideen? Das ist ja nicht, weil er weiß, was er da tut, sondern weil er sich an irgendwelche Strohhalme klammern will. Wir werden den Dollar sinken lassen. Das ist gut, wir werden eine neue Währung aufbauen. Er ist total in Panik. Das ist wie so ein Eunuch, der in Panik gerät wegen seiner sexuellen Verhältnisse. Ja, er hat nichts anderes, wovon er noch träumen kann. Aber wenn Leute ihm glauben und Leuten wie ihm glauben, dann gehen wir alle zur Hölle für ein paar Generationen. Und die Bevölkerung auf diesem Planeten wird von über 6,5 Milliarden auf weniger als 1 Milliarde schrumpfen. Und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Ganze Sprachen werden verschwinden. Ganze Kulturen und Teile von Kulturen werden verschwinden. Es ist diese Art von dunklen Zeitalter, von dem ich spreche. Ja, Gore hat ja schon vorgeschlagen, die Bevölkerung von Afrika auszulöschen mit seinem Programm. Das würde passieren. Das heißt, den Dollar als Reservewährung zu verteidigen, ist notwendig. Und zwar für jede geistig gesunde Nation und für jede gut informierte Nation. Das System ist bankrott. Wir müssen einen Bankrott erklären und das gesamte Weltsystem von Regierungen übernehmen lassen, wo die Regierungen entscheiden darüber, was mit diesem bankrotten Finanzsystem passieren soll. Man muss sich angucken, was weiterlaufen muss, was bezahlt werden muss. Ja, Renten zum Beispiel werden weiter bezahlt werden. Ja. Investitionen in produktive Anlagen werden weitergehen. Ja. Einige Zahlungen auf andere Sachen werden vielleicht erstmal aufgehalten und vielleicht sogar gelöscht. Zum Beispiel alle Wettschulden werden einfach gelöscht. Weil das ist keine Investition. Das sind Wettschulden. Ja, und die werden einfach gestrichen. Und das ist der größte Teil der Weltschulden derzeit. Ja, in der einen oder anderen Form. Und dann werden wir Maßnahmen unternehmen, durch die Macht von Regierungen, um auf Handels- und Kreditvereinbarungen zu kommen, die nicht nur den derzeitigen Level von physischer Aktivität erhalten, sondern ihn auch erhöhen. Es wird aber einige Dinge geben müssen, die getan werden müssen. Wir müssen die Zerstörung der US-Wirtschaft umkehren, die seit speziell 1971 angefangen hat. Wir haben ja unsere Industrien zerstört, in eine postindustrielle Gesellschaft uns verwandelt. Wir verdienen nicht unser eigenes Leben derzeit. Wir gehen in Schulden, wir machen Schulden, um die Dinge zu kaufen, die wir selber nicht produzieren. Und wir haben nichts, womit wir eigentlich dafür bezahlen können.
Ja,
unsere Gesundheitsversorgung verschwindet. Unsere Fabriken verschwinden. Unsere Landwirte werden bankrottiert. Die Landwirtschaft produziert kein Essen mehr, keine Nahrung, sondern Ethanol, das verbrannt wird. Das heißt, die Regierung muss sich auf dieselbe Art und Weise und mit derselben konstitutionellen Autorität voranbewegen, die Franklin Roosevelt in den 1930ern benutzt hat. Die Herausforderung ist natürlich wesentlich größer als die, die Franklin Roosevelt hatte. Aber dieselben Prinzipien werden trotzdem wirken. Es sind verfassungsmäßige Prinzipien und nicht irgendeine neue Gesetzeserfindung, sondern, wie Roosevelt das auch verstand, eine Rückkehr zu den Prinzipien der amerikanischen Verfassung. Denn Roosevelt hat es geschafft, eine bankrotte Nation, die USA, innerhalb von einem Jahrzehnt in die produktivste Macht der Welt, die die Welt jemals gesehen hat, zu verwandeln. Eine Produktivkraft, die Welt von den Nazis und deren Konsequenzen befreit hat. Und die Möglichkeit geschaffen hat, zur Zeit Roosevelts Tod, den Kolonialismus zu beenden und diese Nationen in souveräne Nationalstaaten zu verwandeln, die also an der ganzen Welt teilnehmen hätten können, um also das Leid zu beenden. Aber das ist gestoppt worden. Truman hat das sofort aufgehalten. Truman hat seine Anstrengungen für Rekolonisierung gemacht, in Indochina zum Beispiel, ja, oder in Indonesien.
Ja,
und auch die Formen, also ein Arrangement in Afrika und in Indien, was immer noch völlig chaotisch ist. Die USA haben speziell die Briten unterstützt bei der Rekolonisierung. Und zwar Rekolonisierung von Gebieten, die also um Freiheit gerungen hatten und kurz davor waren, diese zu erlangen. Die Leute wollten Freiheit und Entwicklung. Und sie hätten es bekommen können, wenn Roosevelt noch am Leben gewesen wäre. Also man blicke dahin zurück. Auf die Dinge, die uns als große Macht zur Verfügung standen, um die Versprechungen der Roosevelt-Administration erfüllen zu können. Die einzige Möglichkeit, die wir heute haben, ist, auf Franklin Roosevelts Arbeit zurückzugreifen, den Stab wieder aufzunehmen und das wieder anzufangen, was niemals hätte aufgehalten werden dürfen. Und man wird finden, dass intelligente Nationen auf der Welt das erkennen werden. Einige sind nicht so mächtig, andere schon. China hat jetzt so etwa 1,4 Milliarden Menschen. Das ist der größte Teil der Weltbevölkerung. Indien hat mehr als 1 Milliarde Menschen. Es gibt ähnliche Muster von Bevölkerung in großen Teilen Asiens, wenn auch nicht dieselben Größenverhältnisse. Russland ist immer noch eine sehr machtvolle Nation mit einem großen Potenzial. Und es ist eine eurasische Nation, das heißt eine Kombination in der Geschichte von Verbindungen zu Europa und Verbindungen nach Asien. Es ist die Brücke zwischen europäischer Zivilisation und asiatischer Kultur. Wenn man diese Nationen vereint, zusammen mit den USA, mit dem Vorsatz, die Welt vor der Hölle zu bewahren, wenn man Russland, China, Indien zur Übereinstimmung bringt, zu sofortigen Verhandlungen von Spezialvereinbarungen, um die Situation zu stabilisieren und die Grundlagen für eine neue Weltzusammenarbeit zu schaffen, dann kann das funktionieren. Denn andere Nationen werden dort mitmachen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, damit einzusteigen. Und sie werden hauptsächlich dadurch einsteigen, was Roosevelt auch vorhatte, nämlich durch die Vereinten Nationen, die eine Körperschaft sein sollte, nicht der Globalisierung, sondern für souveräne Nationalstaaten, die für ihr gemeinsames Interesse an der Menschheit zusammenarbeiten sollten. Das ist also absolut machbar und wir haben den Punkt erreicht, wo es gar keine andere geistig gesunde Möglichkeit gibt. In Kalifornien am letzten Wochenende hatten wir also eine Demonstration einer sehr kleinen, aber doch bedeutsamen Form, die also zeigt, was jetzt drin ist. Die Führer der Demokratischen Partei dort waren bestimmt, Cheney nicht aus dem Amt zu werfen. Ja. Eine ganze Menge von diesen Leuten kriegen Geld aus Kreisen, die von George Shultz kontrolliert werden. Ja. Viele der führenden Kandidaten kriegen ihr Geld direkt oder indirekt aus den Kreisen von George Shultz. Egal ob Demokraten oder Republikaner.
Ja.
Felix Rahatan, einer der Geldsäcke in der Demokratischen Partei, und das ist ein Faschist. Das ist einer der Leute, die Pinochets Machtübernahme in Chile finanziert haben. Das ist ein richtiger Faschist. Es gibt andere von ähnlichem Charakter. Und dann gibt es natürlich die Bankiers, die ziemlich direkt hinter George Shultz stehen. Das heißt, die Demokratische Partei, die sich die Sachen im Kleinen anguckt, die älteren Leute, die sagen, nein, 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 nicht Cheney sollen wir nicht aus dem Amt werfen. George Shultz will nicht, dass wir ihn aus dem Amt werfen. Einfach weitermachen. Ja? Und vielleicht die nächste Wahl gewinnen, wenn ihr könnt. Wenn man überlebt, um das noch zu versuchen. Aber die jungen Menschen und die ärmeren Menschen im Land stimmen da überhaupt nicht zu. Die ärmeren und jüngeren Menschen stimmen damit nicht überein, mit dieser Politik, die Führung der Demokratischen Partei zu übernehmen.
Ja,
das ist, die Parole ist ja ausgegeben worden. Kein Impeachment für Cheney. Ich sagte nein.
Ja, aber es gibt viele Leute, die Cheney impeachment wollen.
Denn da waren eine ganze Menge Leute, die Cheney aus dem Amt geworfen werden sehen. Das ist eines der populärsten Projekte, die man derzeit aufbringen kann. Jeder will Cheney loswerden. Also wo ist das Problem, verdammt nochmal? Ja, der Typ ist ein Krimineller, der hat ein Verbrechen begangen, der hat uns in den Krieg gebracht, indem er Lügen verbreitet hat, zusammen mit Tony Blair, der auch gelogen hat. Ja, der Präsident hätte auch gelogen, wenn er klug genug gewesen wäre, um zu wissen, was eine Lüge eigentlich ist. Wo ist denn hier das Problem?
Ja.
Der Cheney hat jeden verräterischen Akt begangen, den man sich vorstellen kann. Worauf wartet ihr denn noch? Wir werden uns jetzt nicht mit Cheney beschäftigen. Wir haben uns entschieden. Cheney ist nicht das Thema. Aber viele Leute in diesem Land stimmen da nicht zu. Das Impeachment von Cheney ist populärer als Eiscreme.
Some people don't like ice cream because they think it's fattening.
Der einzige Grund, warum einige Leute Eiscreme nicht mögen, ist, weil sie denken, es macht fett. Aber das Problem hier mit Leuten in dieser Nation, speziell die Leute, die 80% der Geringverdiener, ist, dass sie nicht mehr glauben, dass sie irgendeine Art unabhängige Macht haben. Ihnen wird ja nur erlaubt, irgendwie rauszukommen und für irgendwelche bestätigten Kandidaten zu stimmen. Ihnen ist ja nicht erlaubt zu sagen, hey, Moment mal, ich habe doch eine ganz andere Idee. Ja, das ist Ihnen nicht erlaubt. Oder Sie können das zwar sagen, aber dann werden Sie so als Spinner bezeichnet. Ja, die Presse wird nicht darüber berichten. Man wird nichts davon hören. Das heißt, die Menschen, die sogenannte Macht des Volkes, wo ist sie denn? Ja, so eine Art Testament?
Ja.
Ist das ein realer Wille, der vom Volk ausgeht, oder was? Die Leute werden nicht repräsentiert. Die Leute gehen nicht einfach auf die Straße und schreien und der am lautesten schreit, gewinnt. Die Leute brauchen ein System, wo sie repräsentiert werden, wo eine Diskussion von Ideen stattfindet, wo man Sachen diskutiert, wo ihre Stimmen gehört werden, wo ihr Geist vor allen Dingen engagiert ist, wo ihre Meinungen beachtet werden. Und das haben wir heute nicht in den USA. Wir haben Leute, die das Land führen, ja, und einige, die eben sagen, okay, ihr bleibt da an eurem Platz, ja, wir sind die Weisen hier, wir sagen euch, was los ist, ihr macht einfach, was wir sagen, und wir sagen euch einfach, was eigentlich los war, was mit dieser Wahl los war, und das sagen wir euch dann im Januar 2009. Das heißt also, wir brauchten einen Katalysator, ja, also einen Kristallisationspunkt, in der Demokratischen Partei, wie auch im restlichen Land, in Vermont, Louisiana und so weiter. Ja, es gab etwa 100 Plätze in der letzten Woche, wo Veranstaltungen stattfanden zum Impeachment von Cheney. Warum tut die Demokratische Partei nichts, ja, wenn die Mehrheit der Demokraten das wollen? Und die auch genau wissen, dass das getan werden muss, und zwar jetzt. Warum ist es nicht passiert?
Ja,
go along to get along. Man muss sich anpassen, um voranzukommen.
Ja.
Wenn dies aber die Mehrheit will, wie kommt man denn damit davon? Dass die Mehrheit dann auch ihren Willen ausdrücken kann und dass er respektiert werden wird. Naja, unsere Jugendbewegung ist als Katalysator da reingegangen, die einen Prozess in Gang gesetzt haben, wo das Verlangen der Mehrheit der Menschen endlich ausgedrückt werden konnte. Und die Leute waren wie so Wasser auf einem Damm, das an einem Damm, vor dem Damm steht. Ja, und man haut einen kleinen Spalt rein und das Wasser, das zischt da durch und überflutet das ganze Land. Ja, das heißt, also, wir haben etwas getan, was den Damm, die demokratischen Dämme gebrochen hat.
Ja,
und damit ist das Impeachment-Verfahren zurück auf dem Tisch. Und so wird der Wille der Menschen richtig ausgedrückt. Und das gehört zur Führung in der Gesellschaft, zu erkennen, was getan werden muss. Aha, das ist das Problem. Dass die alten Typen, die jetzt an der Macht sind, speziell die Veteranen dieses 68er-Phänomens, also die Leute, die jetzt so zwischen 50 und 65 sind, die kontrollieren die meisten Machtpositionen in den USA. Und das ist ein soziales Phänomen. Die Mehrheit der Menschen unter 60 Jahren, speziell die Leute in der 18 bis 35 Jahres Altersspanne, haben keine effektive Repräsentation. Die werden nicht repräsentiert. Sprechen wir also über Demokratie, dann meinen wir das wirklich. Ja, wir wollen eine richtige Demokratie, nicht abstimmen und wählen, ja oder nein, sondern Beteiligung an den Prozessen, die die Politik bereitstellt. Das Recht zu wählen ist nicht Freiheit. Das Recht, an dem Diskussionsprozess teilzunehmen, durch den die Themen definiert werden, über die gewählt abgestimmt werden soll, das ist Freiheit. Und dass man dort seine Fähigkeiten einbringen kann. Und wie man Freiheit erlangt, ist es, indem man Freiheit eine Möglichkeit gibt, ausgedrückt zu werden. Und der Test für die Freiheit jetzt ist das Amtsenthebungsverfahren für Cheney. Wenn man erstmal los wird, das, was in Washington sozusagen der Sand im Getriebe ist, ja, und das ist ja, ich meine, die Bush-Regierung, die fällt ja vor unseren Augen auseinander. Ja, die disintegriert total. Wir sind jetzt in der Situation, wo unter diesen Krisenbedingungen, wenn wir eine Mobilisierung haben und wenn man sich mit der Mehrheit der Menschen engagiert und von denen auch respektiert wird, wenn man ihnen die Pforten zur Teilnahme an den Diskussionen öffnet, und zwar speziell die 80% der Geringverdiener, dann, wir haben das in Kalifornien demonstriert, dann kann man diese Dämme öffnen und das Wasser wird fließen. Und die Veränderungen, die gemacht werden müssen, können sehr, sehr schnell durchgeführt werden. Und die Probleme, die uns heute belagern, können wir einfach wegwaschen. Und dann kommen wir auf praktische Sachen zurück. Was ist die einzige Lösung für die unmittelbare Bedrohung eines Falls in ein dunkles Zeitalter während des Jahres 2007, vielleicht während ihres Sommerurlaubs? Falls sie einen planen. Was kann denn getan werden, um dieses Problem zu lösen? Nun, Nummer eins, wir müssen das internationale Finanzsystem stabilisieren. Wie macht man das? Man bringt eine Gruppe von machtvollen Nationen zusammen, um eine Bewegung in Gang zu setzen, die das ganze Weltfinanzsystem in Regierungsbesitz zurückbringt, sodass die Regierungen die Kontrolle wieder erlangen können. Also das, was Franklin Roosevelt während der 30er Jahre in den USA gemacht hat. Ja, dass man die Banker in Schach stellt durch Regierungen und dann das System reguliert und wieder Gerechtigkeit reinbringt. Und zur selben Zeit muss man erkennen, was getan werden muss, um die zerstörte Wirtschaft in den USA wieder aufzubauen. Wie wird man wieder eine produktive Gesellschaft, die auf wissenschaftlichen Fortschritt aufbaut, auf Industrie, auf Landwirtschaft, auf Entwicklung von Infrastruktur und die Entwicklung von Fähigkeiten, Sicherheit und einen verbesserten physischen Lebensstandard für die Welt. Wie machen wir das? Und wir können es machen. Es gibt ja Dinge, die getan werden müssen und die auch getan werden können. Und Dinge, die bekannt sind. Zum Beispiel, nehmen wir den Fall von Kernenergie. Kernspaltungsenergie ist unaufhaltbar wieder auf dem Vormarsch. Es sei denn, wir gehen in ein dunkles Zeitalter. Selbst die Rechten auf der Welt, die nicht total verrückt sind, sind für Kernenergie. Schaut man sich das Muster an jetzt von Verträgen und Abkommen für Kernenergie, das ist enorm, das ist also erstaunlich. Und zum Beispiel auch das Problem von Frischwasser. Ja, was man nicht anders lösen kann als durch Kernenergie. Ja, und wenn man dann nicht erkennt, dass es notwendig ist, zu thermonuklearer Fusion zu gelangen, ohne die Fusion kann man viele der Rohstoffprobleme der Welt nicht lösen. Ja, mit Fusionsenergie als Technologie können wir eine ganze Menge Probleme lösen, die wir sonst wirtschaftlich nicht lösen könnten. Nehmen wir uns also diese Missionen vor, Infrastruktur zu entwickeln, uns der internationalen Frischwasser- und Trinkwasserkrise anzunehmen und andere Dinge derselben Art, von denen wir wissen, wie man sie löst und für welche auch Technologien bereits existieren, die angemessen sind, dann können wir diesen Planeten retten. Ja? Nicht durch irgendein Wunder von oben, sondern durch unsere eigene Tat, indem wir diejenigen Maßnahmen annehmen und diejenigen Institutionen in Gang setzen, die uns helfen, das zu tun. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, wie jetzt in Kalifornien in der letzten Woche, ja, wohl wissend, dass eine Bombe da draußen ist, die bereit ist zu explodieren, nämlich die Bombe der 80% der Geringverdienenden, ja, in den USA und ganz ähnlich in anderen Teilen der Welt. Wenn man deren Fähigkeit entfesselt. Diejenigen, die Franklin Roosevelt die vergessenen Männer und Frauen nannte. Man soll die von alleine lassen. Dass sie nicht einfach nur abstimmen, Daumen hoch oder runter, sondern dass sie mitdiskutieren und dass sie verstehen, dass ihre Stimme in diesem Prozess gehört werden muss. Es ist ein Prozess von Diskussionen über solche Ideen. Das bedeutet Zustimmung durch das Volk, dass man am Diskussionsprozess teilnimmt. Dass man die Fakten hat, dass man die Diskussion hin und her führen kann, sodass, wenn die Diskussion zum Ende kommt und es zur Entscheidung kommt, die Leute an der Diskussion teilgenommen haben, dass ihre Interessen respektiert wurden dabei. Unter solchen Bedingungen können wir Probleme lösen. Aber unter anderem, China hat ein Riesenproblem. China ist auf eine Art und Weise reich, aber wird auf eine andere Art und Weise immer, immer ärmer. Es gibt Milliardäre, kommunistische Milliardäre in Russland. Denn bei der Adaption zum Kapitalismus gab es natürlich in China einige, die dann eben Milliardäre wurden. Aber es gibt einen riesigen Bevölkerungsanteil, der bitter, bitter arm ist. Und in China weiß man, dass man das lösen muss. Die Armen in Indien zum Beispiel sind ärmer als jemals zuvor. Die oberen 20%, denen geht es vielleicht ein bisschen besser, aber die wenig verdienenden 80%, denen geht es schlechter. Die Kongresspartei in Indien disintegriert, weil sie ihren Kontakt mit den Menschen verloren hat, den sie noch hatte unter Indira Gandhi. Und das ist, die Kongresspartei fragmentiert sich in viele Parteien. Und die wissen, dass 80% der Inder Gerechtigkeit zusteht, und zwar in Form von Trinkwasser. Und wir brauchen ein Weltsystem, das solche Dinge bereitstellt. Die Regierungen in Asien und so weiter wissen das. Und sie wollen eine Lösung. Das heißt, wenn man also einige der größeren Mächte, wie zum Beispiel Russland, als eine sehr signifikante Macht, eine sehr bedeutende Macht, als eurasische Macht mit wichtigen Technologien, zusammen mit Indien und China bringt, wie das heute auch passiert, dann ist alles, was man noch tun muss, die USA als einen Partner mit diesen drei Nationen an Bord zu bringen und anderen Nationen, um den Block zu schaffen, der die Welt verändern kann. Und wir können das über Nacht tun. Russland hat seinen Willen signalisiert, das zu tun, durch den Präsidenten und Kreise um den Präsidenten. Wir könnten diese Vereinbarung morgen haben, wenn wir die richtige Regierung in Washington hätten. Das steht uns unmittelbar zur Verfügung jetzt. Wüssten die Amerikaner, worum es hierbei geht, sie würden es wollen. Ja. Unsere Aufgabe ist, das sicherzustellen, dass sie wissen, dass das existiert. Die Regierung in China hat andere Ansichten, eine andere Politik, aber nichtsdestotrotz verstehen sie diese Notwendigkeit. Kooperation zwischen USA, Russland, China und Indien. Jeder intelligente Patriot dieser Länder weiß das und stimmt auch damit überein. Ja, die stimmen vielleicht nicht mit allen anderen Sachen überein, aber das wissen sie. Und mit dieser Art von Übereinstimmung könnte die Welt aus einer Periode weg vom Krieg kommen und zurück zur Diplomatie. Denn diese Kombination von Mächten auf der Welt erzwingt Kontrolle über Kriegsführung und zwingt uns zurück in eine Phase von Diplomatie. Und jede geistig gesunde Nation auf dieser Welt will Diplomatie und nicht Kriegsführung. Das Problem ist, die britische Regierung und die US-Regierung derzeit wollen keine Diplomatie, sie wollen Kriegsführung. Und wir haben das seit 2000 ja gesehen. Das heißt also, wir haben eine wunderbare Möglichkeit vor uns. Eine große Chance. Eine Chance, die durch Notwendigkeit hervorgebracht wurde. Und wir haben eine Option, aber es ist die einzige, die wir haben. Und die Frage ist, sind wir gesund genug geistig, um diese Möglichkeit wahrzunehmen? Wird es genug Leute in den USA geben, die geistig gesund und fit genug sind, das zu erkennen und mitzumachen?
Ja.
Werden wir es schaffen, die Institutionen dazu zu bringen, den impliziten Willen zur Diskussion, zur Teilnahme an dieser Diskussion in den USA zuzulassen?
Ja.
Wie immer in der Geschichte. Revolutionen werden gemacht und nicht nur blutige Revolutionen, sondern alle möglichen Revolutionen. Werden durch die Generation junger Erwachsener zwischen 18 und 25 Jahren gemacht. Eine Generation, die in der Funktion etwa bis zum Alter von 35 weitergeht. Das ist die Generation, die wir in den Krieg schicken, oder? Das ist die Generation, die jeden Krieg führt, oder nicht? Das ist die Generation, die jungen Führer hervorbringt, die dann in guter Zeit sich auch durchsetzen. Das ist die Generation, die neue Ideen hervorbringt und sie nachfolgenden Generationen vermittelt. Das ist eine Generation, die Reformen hereinbringt, die dafür sorgt, dass sich die Gesellschaft fortsetzt. Jedes wichtige Projekt auf der Welt als langfristige Investition hat eine Zeitspanne von 25 bis 50 Jahren. Und es ist nur die junge Generation, die eine Perspektive die Perspektive eines wenigstens 25, aber auch 50-jährigen Investitionen versteht. Und das ist diese Art von Generation, die einen Funken hat und auch der Sache gewidmet genug sind und die Hingabe hat, um das zu tun. Und die ältere Generation erfreut sich natürlich daran. Wir sind erleichtert über diese jungen Leute. Denn diese jungen Leute sind der Sinn ihres Lebens. Und ich rede von älteren Leuten, die keine Babyboomer sind. Dieses Verständnis davon, dass man eine Generation nach einem selbst hat, die Bedeutung dessen, was man tut und getan hat, erkennt. Die Babyboomer oder beziehungsweise die Leute unter den Babyboomern mit den weißen Kragen und dieser Ideologie, die haben das verloren. Die glauben nicht an ihre eigenen Vorfahren. Sie glauben, dass sie irgendwas Perfektes sind. Die goldene Generation. Wie die goldene Generation von Athen, die Griechenland zerstört hat. Und Griechenland ist nie wieder zurückgekommen auf diesen Zustand. Das war auch die goldene Generation, die Athen in den Peloponnesischen Krieg gezogen hat. Wir haben heute eine goldene Generation, die das Instrument war, nicht die Ursache, aber das Instrument, durch welches die USA in die Kriege gebracht worden ist. Den Krieg in Vietnam, Krieg in Südwestasien und die ausstehenden Kriege, die uns jetzt bedrohen. Das heißt, wir müssen die Idee der goldenen Generation ersetzen durch die Idee der Unsterblichkeit des menschlichen Wesens, dessen Sterblichkeit verbunden ist um im und um unsterblich zu werden mit den nachfolgenden Generationen. Und wir sind an diesem Punkt von Krise, wo wir erkennen, dass alles um uns herum dabei ist, zusammenzufallen. Und wir haben einen Versuch, einen Schuss, den wir setzen können. Und einen Schritt, den wir machen können, um jetzt einen Unterschied zu machen, ist, die USA dazu zu kriegen, das anzunehmen, was was Russland und China und andere Nationen angeboten haben, in langfristige Vereinbarungen zu kommen, in denen wir die Probleme unserer Welt ansprechen, mit denen wir andere Nationen mit an Bord bringen und mit denen wir das tun können, was eigentlich offensichtlich sein sollte. Nämlich zu einer Tradition zurückzukehren, die in unserem Land noch vor kurzer Zeit die Tradition Franklin Roosevelts war. Eine Tradition, die wir mal hatten. Und wenn wir auf der Basis mit anderen Nationen kooperieren, dann können all diese Probleme gelöst werden. Und deswegen habe ich gesagt, was ich heute gesagt habe. Was getan werden muss, ist, wir brauchen ein neues Washington. Und zwar vor 2009. Der Schritt ist, Cheney loszuwerden. Ja, man soll ihn auf die Weide stellen. Oder vielleicht in einen Sumpf, wenn ihm das besser gefällt. Ja, die Regierung muss verändert werden auf verfassungsmäßige Art und Weise. Dann muss man mit Notmaßnahmen auf den Notstand reagieren, Notmaßnahmen, die angemessen sind. Und man muss erkennen, dass die wichtige Sache ist, dass US- und Weltfinanzsystem jetzt gerade am Zerplatzen ist. Das heißt, man muss tun, was eigentlich offensichtlich sein sollte, dass nämlich Regierungen sich darauf einigen, das Weltfinanzsystem einzufrieren und durch einen Prozess von Reorganisation zu bringen. Ja, und zwar eine Reorganisation, die internationalen Kredit retten wird und erhalten wird, um Projekte in Gang zu bringen, die dem jetzigen Zerfall entgegentreten, und mit anderen Nationen die Freude der Teilnahme am gemeinsamen Interesse der Entwicklung zu teilen. Entwicklung, die Sicherheit bedeutet für uns und für die Generationen nach uns. Vielen Dank.
Vor kurzem, heute, hat jemand wirklich etwas verstanden über Lin und über die Art und Weise, wie Lin funktioniert. Er machte einen Kommentar darüber, in dem er beschrieb die Aktionen der Latrouche-Jugendbewegung und von Lin im Besonderen. Und es ist eine sehr komische Metapher. Er sagte, es gibt einige Leute, die sind im Spiel der Politik involviert, versuchen ihr ganzes Leben lang Berge zu versetzen. Aber dein Boss, sagte er, ist ein bisschen anders. Er ist ein Realist. Er schaut sich den Berg an und sagt, ich kann diesen Berg nicht bewegen. Und er dreht sich um und stattdessen bewegt er die Erde unter dem Berg. Ich dachte, das war ziemlich gut. Ich mochte das. Es gibt eine Reihe von Fragen und viele von denen sind Fragen, die von Leuten hier in Washington kommen. Für diejenigen, die hier sind und die Fragen haben, wie immer können Sie diese Fragen einreichen, diese Fragen auch selber stellen oder Sie können sie die Fragen auch aufschreiben und ich würde die Fragen hier vorne vorlesen. Wie auch immer, bitte schreiben Sie Ihren Namen auf, woher Sie kommen. Und selbst wenn Sie die Frage selbst stellen wollten, bitte sagen Sie auch das Thema Ihrer Frage. Für diejenigen, die über das Internet zuschauen, bitte stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail und ich werde im Zuge der Veranstaltung mich Ihnen widmen. Die erste Frage ist über die Frage von Ereignissen in Russland. Und es kommt von jemandem, der vor kurzem dort war. Und er sagt, Lin, viele Leute in der Politik haben wahrscheinlich die letzten Vorgänge in Russland missverstanden als ausdrücklich antiamerikanisch, wohingegen meine Erfahrung ist, dass sie das genaue Gegenteil sind. Es ist wahr, dass Herr Putin in seiner Ansprache an die Nation eine Nachricht, eine klare Ansage machte gegen die, die feindselige Handlungen vornehmen gegen das Interesse von Russland. Aber es scheint auch so, dass er die Tür weit offen ließ für viele gemeinsame Interessen, diejenigen, die sie auch in ihren Ansprachen, auf die sie eingegangen sind. Russland wird nicht mehr von dem CSC-Vereinbarung gebunden sein. Russland sagt, dass es eine neue Herangehensweise an Abrüstung geben wird. Und ich bin doch besorgt,
Ladies and gentlemen, if you'll take your seats, we're getting ready to begin.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Sitze ein, wir fangen nun an.
Good afternoon.
Guten Nachmittag, mein Name ist Deborah Freeman. Ich werde hier den Vorsitz haben. Im Namen der LaRouche Political Action Committee würde ich Sie alle gerne heute willkommen heißen, und zwar das Publikum in Washington, so als auch im Internet. Wenn Leute dieses Webcast gerne auf Spanisch sehen würden, dann können sie sich die Übersetzungsgeräte abholen. Und auch auf Englisch, ja. Im Namen von LaRouche PAC-Mitgliedern überall in der Nation würde ich gerne die Glückwünsche aussprechen an zwei LaRouche PAC und LaRouche Jugendbewegung Führungspersönlichkeiten in Kalifornien, die nun jetzt in der Demokratischen Partei in Kalifornien landesweite Positionen einnehmen, nämlich Juanil Innocentes und Quincy O'Neill.
Quincy Jones. Thank goodness it's not.
Zum Glück war es nicht Quincy Jones.
Then the country would really be in trouble.
Dann wäre das Land wirklich in Gefahr. Aber zusätzlich zu diesen fantastischen Ereignissen und Entwicklungen, die jetzt bedeuten, dass wir jetzt wirklich erwarten können, dass einige endlich Führung und Aktion von der kalifornischen Demokratischen Partei übernommen wird, die größte in den Vereinigten Staaten ist. Wir haben auch noch andere sehr wichtige Ereignisse. In Louisiana hat das Exekutivkomitee der Demokratischen Partei die Initiative übernommen von Fred Hünenfeld und eine Resolution verabschiedet, die also den Kongress dazu auffordert, das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren von Cheney einzuleiten. Und die LaRouche Jugendbewegung hat in Kalifornien Erfolg gehabt, die Impeachment, Amtsenthebungsfrage dort mit hineinzubekommen. Und auch im Verlaufe des Wochenendes gab es 100 Impeachment-Aktionen in der ganzen Nation, wo es immer wieder hieß, Cheney zuerst. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube, dass diese Entwicklungen tatsächlich im Zusammenhang gesehen werden müssen von Events hier in Washington und international. Und es gibt keine Frage, dass es die Auswirkungen sind von den Initiativen von Mr. LaRouche und der Arbeit, die von seiner Organisation hier geleistet worden ist. Das ist die Kristallisierung der Frustration der amerikanischen Bevölkerung und ihrer Antwort Ihr Echo, Ihre Antwort auf wirkliche Führung. Und das zeigt uns ein nützliches Beispiel dafür, für Capitol Hill in Washington D.C. Und ohne Frage wird das heute dazu dienen, dass das noch schmerzlicher gefühlt wird. Dass es gefühlt wird, nicht nur in der Gegend an Ihres Hinterns, sondern auch zwischen den Ohren. Und was ich Ihnen sagen will, werde ich später sagen. Jetzt würde ich Ihnen gerne Lynn LaRouche präsentieren.
Thank you, young lady.
Dankeschön. Also was ich jetzt ankündigen werde in dieser Präsentation zum Thema wird Ungläubigkeit hervorbringen, und zwar überall in der Welt und auch im Land, besonders in den USA. Aber es ist alles wahr. Und ich werde Ihnen andeuten, was einige von Ihnen noch nicht wussten oder noch nicht gedacht haben, über die Natur der Weltlage. Und deswegen haben Sie vielleicht Zweifel darüber, was ich Ihnen sagen werde. Die Situation ist jetzt folgende. Das derzeitige Weltfinanzsystem so sehr in einem Prozess eingebettet von kompletter Bankrott, dass es keine Möglichkeit gibt, für dieses System in seiner jetzigen Form zurückzukehren oder irgendwie zu überleben. Das ist vorbei. Selbst die Frage nach dem Wert von Geld ist in Zweifel gezogen. Und zwar für jeden, der sich darüber klar ist, was derzeit passiert. Was passieren muss, wenn die Zivilisation auf diesem Planeten weitergehen soll, dann muss es sehr schnell geschehen. Und zwar, dass die USA in ein Einverständnis sich engagieren mit Russland, China und Indien und anderen Ländern, um unmittelbar ein Notfallsystem, ein internationales Finanz- und Währungssystem aufzubauen, und zwar aufgebaut auf dem Beispiel von Franklin Roosevelts Schaffung des Bretton Woods-Systems 1944-45. Das muss geschehen und das kann passieren. Russland hat bereits angedeutet durch Präsident Putin und auch durch andere, und ich habe da also auch eine beachtliche Untersuchung in diese Frage in Russland. Sie haben also ein Interesse zum Ausdruck gebracht, mit den USA zusammenzuarbeiten. Vielleicht nicht mit den Scherzkeksen, die derzeit in Washington, im Weißen Haus und ähnlichen Institutionen arbeiten, aber trotzdem mit den USA in ein neues Verhältnis zu gehen, was anders ist, mit anderen Leuten an der Spitze, um eben die Nationen von Russland, China, Indien, den USA und anderen zusammenzubringen in Vertragsvereinbarungen, die also unmittelbar ein neues Weltfinanzsystem errichten. Und zwar aufgebaut auf den Absichten, die Franklin Roosevelt leiteten bei seinen Ideen für die Nachkriegswelt 44-45. Das ist die einzige Möglichkeit für die Menschheit jetzt. Der Zeitrahmen dafür heißt sofort. Das ist nicht irgendwas für 2009 oder sogar 2008. Es geht um 2007. Und es muss jetzt geschehen. Denn das ganze System ist derzeit hoffnungslos bankrott. Es wird zusammen von Nadeln und Kaugummi gehalten. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wessen Kaugummi das ist, aber kommt irgendwo aus den Sitzen raus. Nun, was passiert ist Folgendes. Das System in seiner konventionellen Art und Weise ist bankrott gegangen, und zwar im Oktober 1987. Das habe ich ja damals vorhergesagt, dass es also im Oktober einen Crash geben würde in den USA. Und das war das Äquivalent zur Hoover-Depression von 1929. Was damals passierte, ist, dass jemand nach namens Alan Greenspan hereingebracht wurde, der nicht gerade für seine Klarheit bekannt ist. Und er hat eben angekündigt, dass er der neue Vorsitzende der Federal Reserve Bank werden würde. Und er hat dem damals noch Präsidenten Volcker gesagt, alles anhalten, bis ich da bin.
Ja.
Ihr wartet und ich werde das hier wieder in Ordnung bringen. Was er allerdings damals gemacht hat, ist, er hat den wildesten Betrug vom Stapel gelassen, den man sich vorstellen kann. Anstatt sich mit der Realität zu beschäftigen, dass wir in eine 1929-artige Depression gegangen sind, sagte er sich, wir werden das Ding hier am Leben erhalten, mit dem, was er später nannte, eine Geldwand. Ja, durch im Grunde Falschgeld aus der Presse, das mehr und mehr Folgen hervorgebracht hat. Aber dann weniger gedruckte auf Papier, sondern elektronische Fantasien, die auf nichts aufgebaut waren. Aber zwei Sachen waren dafür wichtig. Fannie Mae und Freddie Mac und ähnliche Institutionen sind in Mechanismen verwandelt worden zur Finanzierung, aufgebaut auf Hypothekenfinanzierung und durch Hypotheken gestützte sogenannte Securities. Und die zweite Sache, die gemacht worden ist, war das Loslassen einer Welle von Geld, eine richtige Wand von Geld, natürlich fiktives Geld, für die sogenannte Computer Technology oder Informationstechnologie-Gesellschaft. Und was wir natürlich wissen von 2000 noch, speziell vom Frühjahr-Sommer 2000, wo die Wahl vonstatten ging nach und nach und niemand sich über die Realität Gedanken gemacht hat, ist die sogenannte Y2K, die 2000er-Blase, geplatzt. Ja. Man konnte Geld überall herkriegen, für nichts, für weniger als nichts.
Ja.
Hier in Virginia hatten wir etwas wie Winstar. Ja. Und da wurde Geld reingepumpt, wo nie irgendwas produziert worden ist.
Ja.
Executives, Manager sind eingestellt worden mit riesigen Gehältern und da ist nie irgendwas hergestellt worden. Und natürlich ist das Ding dann auch abgekratzt. Und die Leute sind geflüchtet, man weiß wohin. Ja, die haben sich ihre Verrücktheit genommen und sind davongerannt. Aber das war typisch. Das heißt, mit dem Jahr 2000, wo Al Gore damals lief, also der läuft ja immer, während dieser Zeit hat sich das System verändert. Dann kam George Bush und die George Bush-Regierung, und der hatte überhaupt keine Ahnung, was los war, der einfach nur so eine kleine Puppe war für Cheney. Und der Plan hauptsächlich war, Krieg zu führen. Und die Entscheidung, Krieg zu führen, wurde nicht nach dem 11. September 2001 getroffen, sondern ganz am Anfang der Regierung. Und einige werden sich erinnern, dass ich damals vorhergesagt habe, dass wir etwas zu erwarten hätten, wie das, was Hermann Göring getan hatte. Und zwar im Februar 1933, als Hitler zum Kanzler ernannt worden war, die Leute gelacht haben darüber. Aber was Göring tat, war, er hat den Reichstag angezündet, das Parlamentsgebäude in Deutschland. Und in derselben Nacht hat derjenige, der hinter der Federalist Society stand, ein Gesetz durchgebracht, durch welches Hitler diktatorische Macht erlangt hat. Und mit dem auch die diktatorische Macht vom Februar 1933 bis 1945, bis zu seinem Tod, ihm ausgestattet war. Und wir wissen ja, was dadurch passiert ist. Also das ist die Art von Ereignis, das wir gesehen haben durch den 11. September. Eine neue Regierung kam ins Amt, die aus Matsch oder Schlamm oder etwas noch Schlimmerem geschaffen worden ist durch George Shultz. Der Typ, der mitgeholfen hat, ein Nazi-Regime in Form von Pinochet in Chile an die Macht zu bringen. Und unter dessen Führung dann von Chile aus die Operation Condor in Südamerika durchgeführt wurde. Massenmord an Menschen. Und diese Art von Regierung unter George Shultz, der so eine Geschichte hat, und Felix Rohatyn, der auch ein Nazi-Typ ist, ein Nazi-Banker, die haben eine Politik durchgesetzt, die eine diktatorische Politik ist. Und am Abend des 11. September 2001 wurde der Versuch gemacht, tatsächlich diktatorische Macht durchzusetzen. Sie haben es nicht komplett geschafft. Sie haben so quasi diktatorische Macht erlangt, in den Händen von Cheney und Co. Und das war von diesem Zeitpunkt an bis heute die Geschichte der USA. Nun, auf eine gewisse Art und Weise ist Cheney nicht so wichtig. Ja, es ist das Relikt eines versagenden Football-Teams, der also eigentlich nicht genug geistige Qualifikationen für irgendwas hat. Ja, der hat mal für eine Telefonfirma gearbeitet und die haben den auf keinen Masten raufklettern lassen. Er hätte runterfallen können und sich was brechen oder was kaputt machen. Also der ist kein großes Talent. Eigentlich besitzt ihn seine Frau, die als so eine Art Maskottchen, und bindet ihn dann nachts immer vor dem Naval Observatory an. Und er durfte halt assistieren, dass sie zwei Töchter zur Welt bringen konnte. Der hat nicht viel Gehirn. Das ist ein Schlägertyp. Das ist so ein Mafia-Geldeintreiber. Aber er arbeitet für Gruppen von Bankern und anderen, die mit George Shultz zusammenhängen. Und George Shultz ist nicht nur eine US-Figur, er ist eine internationale Person. Und das Zentrum dieser Macht liegt nicht in den USA, sondern in London. Und Al Gore ist ja fast schon ein Bürger von London heutzutage, aber wenigstens offiziell als Agent der britischen Regierung und der britischen Krone eingestellt. Ja? Denn seine Verbindungen gehen ja zu Prinz Charles, dem Prinz von Wales. Seine Orders kommen aus Großbritannien, noch nicht aus den USA. Also hier ist den USA eine Diktatur aufgezwungen worden. Nicht eine volle Diktatur, aber etwas, was ziemlich nah dran war. Und wir haben eine ganze Generation, die Babyboomer, 68er-Generation. Leute speziell, die zwischen 1945 und 1957 geboren worden sind, oder 1956 eigentlich, eine Generation, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise Gehirn gewaschen worden ist. Ja, die Generation der weißen Kragen, ja, nicht die Generation, nicht die Blaumänner, also nicht die Arbeiter der Zeit. Es ging um die Leute mit den weißen Kragen. Ja, wir sind die wundervollen Kinder. Ja, das ist ihnen damals gesagt worden. Nicht so wie die Blaumänner. Wir sind die Speziellen. Ja. Wir gehen weiter und für uns geht es nach oben. Wir werden an der Macht sein.
Ja.
Das war die Periode des Mythos der weißen Kragen. Der Mythos des Organization Man. Und diese Leute, die also mit den Firmen zusammengearbeitet haben, hauptsächlich im Militärbereich, und sich eben sagten, wir werden die Welt beherrschen. Und dann 1957 gab es eine schwere Rezession, die also bis 1961 voranging. Und das war das Ende der Macht dieser Babyboomer-Generation. Aber diese kleinen Kinder, die also zwischen 1946 und 1956 geboren worden sind, diese Generation, die sind von ihren Familien mit einer bestimmten Ideologie ausgestattet worden. Sie sind ja bekannt geworden als die 68er-Generation. Diese kleinen Kinder, die Fabrikarbeiter hassten, Farmer und Bauern hassten oder Ingenieure, ja, die hassten die Wissenschaften. Und sie waren bestimmt, sich ein Paradies zu schaffen, in dem nichts von all diesen Dingen existieren würde. Und an dem Punkt, an dem meine Generation anfing auszusterben, in den 80er Jahren, also speziell am Ende der 80er, da haben sie angefangen, die Industrien dicht zu machen. Die haben die verrücktesten Sachen gemacht, um technologischen Fortschritt aufzuhalten. Die haben unsere Bauern zerstört. Die haben unsere Industrie ruiniert. Sie haben unsere arbeitende Bevölkerung bankrottiert. Die haben alles versaut. Und sie nennen sich die goldene Generation. Und das heißt, diese Revolution der 68er, die eigentlich ein Produkt war jenes Phänomens der Post-Zweiten Weltkriegswelt, nach Franklin Roosevelt, die Franklin Roosevelt hassten und die alles zerstören wollten in den USA, was Franklin Roosevelt repräsentierte. Die konnten das nicht alles auf einmal machen. Aber nach der Ermordung Kennedys und nach dem Beginn des Vietnamkrieges waren sie Stück für Stück in der Lage, das zu tun. Und wie das typisch ist für die 68er, wir haben eine Generation, die erwachsen geworden ist, geboren zwischen 46 und 56. Und diese Generation wurde als Rambock benutzt, zum Beispiel auf den Straßen in den USA und anderswo, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst von 1968, um eine kulturelle Revolution auszulösen, die das Geheimnis birgt zur Zerstörung der USA. Was haben sie gemacht? Nun, sie fingen erstmal an mit einem Klasseninstinkt gegen die arbeitende Bevölkerung, gegen die Bauern, Landwirte, gegen die Wissenschaftler. Das waren diejenigen, die von den 68ern gehasst wurden. Und damit haben sie die Demokratische Partei geteilt. Die Demokratische Partei basierte auf Landwirten, auf arbeitender Bevölkerung und ähnlichen Ideen. Die 68er waren genau dagegen, und zwar im Namen der Linken. Aber die Linke hier war wirklich die Rechte. Es waren die Kinder derselben Leute, die Hitler in Deutschland geschaffen hatten, in den 20ern und 30ern. Sie haben die Demokratische Partei geteilt, sie haben eine potenziell faschistische Bewegung da reingebracht, und zwar in die Präsidentschaft von Nixon. Und Nixon war nicht das Problem. Nixon war das Instrument. Er war nicht die Krankheit, sondern der Überträger. Er hatte keine Ahnung, was die Krankheit war. Das war das Produkt dessen, was Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte. Diese Kombination, die das Land übernommen hatte, mit Hilfe der Babyboomer, mit Hilfe der 68er, die die Opposition zerstört haben. Eine Opposition, die nicht notwendigerweise nur in der Demokratischen Partei war, aber der harte Kern dieser Opposition war in der Demokratischen Partei. Und zwar in der Franklin-Roosevelt-Tradition, genauso wie Kennedy das bestätigt hat, als er Präsident wurde. Und seit dieser Zeit, wenn man jetzt zu den unteren 80% der Wenigverdienenden gehört, dann sind die eigenen Lebensbedingungen, Lebensgrundlage systematisch zerstört worden. Der Versuch, die Sozialversicherung zu zerstören, das Gesundheitssystem, was zerstört worden ist, das sind alles Produkte dieses Prozesses. Wir haben de facto ein faschistisches Regime in den USA. Und das nennt sich die Bush-Regierung. Und es gibt eine Revolte dagegen von innerhalb der Generation junger Menschen, die jetzt zwischen 18 und 35 sind, junge Erwachsene. Da kommt die Revolte her. Und da ist der Instinkt vorhanden. Denn die Babyboomer-Generation, die Generation der weißen Kragen, also nicht die mit den blauen Kragen, nicht die mit in den Arbeitshemden, nicht die Landwirte, nicht die ärmeren Leute, sondern solche, die die weißen Kragen, diese Weißkragenkultur repräsentieren, der Babyboomer-Generation, die durch Gehirnwäsche von Kindern aufgebracht worden ist. Kinder, die zwischen 46 und 56 geboren wurden. Daraus ist die Zerstörung der USA geworden und ein faschistisches System. Aber wir haben jetzt eine Generation von jungen Menschen, von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35. Und wir haben jetzt letzte Woche in Kalifornien Folgendes gesehen. Es gab da also das Thema Impeachment, Amtsenthebung für Dick Cheney. Im ganzen Land, seitdem die Demokratische Partei den Kongress übernommen hat, am 7. November, gab es eine Mobilisierung, um jeden Versuch, Cheney aus dem Amt zu werfen, zu blockieren. Man hat immer gesagt, wir werden es tun, sobald wir die Macht haben bei der nächsten Wahl 2008. Wir werden die Macht übernehmen im Januar 2009 und dann werden wir das Problem schon lösen. Das Problem ist, wir werden gar nicht so weit kommen. Wir werden keine Regierung haben bei dem Jahr 2009.
So this is where the problem lies.
Und hier liegt das Problem.
Now, therefore, if the United States is going to
Das heißt, wenn die USA überleben wollen,
and if the world in fact is going
und de facto die Welt überleben soll, dann werden wir dieses Problem loswerden müssen. Wir werden jetzt uns entscheiden müssen. Ja, und das ist nicht die Wahl zwischen zwei verschiedenen Wegen. Man nimmt sich entweder den einen oder es geht abwärts. Ja, man wählt entweder aus, Cheney zu eliminieren und das, was er repräsentiert, ja, oder es geht abwärts. Ja. Keine USA, keine Welt. Denn der US-Dollar ist immer noch die Weltreservewährung. Würde der Dollar kollabieren, hätte man eine chaotische Kettenreaktion auf der ganzen Welt, einen Kollaps des Handels, einen Kollaps von Finanzwerten, was bedeuten würde, dass die ganze Welt nicht nur in eine Depression gehen würde, sondern in ein finanzielles und wirtschaftliches neues dunkles Zeitalter, ähnlich dem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das heißt, wir müssen sofort etwas tun, um diesen Kollaps, der uns entgegenkommt, aufzuhalten. Ja. Denn wenn das jetzt passieren würde, dann wäre das ein neues dunkles Zeitalter. Aber der Schlüssel hierzu ist, dass man die Rolle der USA und des US-Dollars als Reservewährung retten muss. Wenn man das nicht tut, dann geht der ganze Laden unter. Und es gibt viele Leute in hohen Positionen, die damit nicht übereinstimmen. Die haben eine Idee, wie sie sagen, für ein System, um die USA und den US-Dollar zu ersetzen. Aber diese Idee, wie zum Beispiel von diesem Typen Ben Steele vom Council of Foreign Relations. Der Typ ist ein Idiot, aber der weiß eine ganze Menge. Er ist ein Idiot, weil er versucht, ein System zu retten, das er mag. Das System, was er mag, kann nicht gerettet werden. Das System von Institutionen wie das, was der Council on Foreign Relations vorschlägt, können niemals funktionieren. Die sind erledigt. Aber sie glauben, sie glauben, dass das die Art und Weise ist, wie die Welt funktionieren soll. Sie glauben, dass es das Paradies ist, auch wenn sie sich in der Hölle befinden. Ja? Solange wie sie da managen können. Oder wenigstens Rabatt kriegen. Aber das wird nicht funktionieren. Was der da schreibt in Foreign Affairs, das ist ein Stück krimineller Idiotie. Das ist ein Weltsuizid, was er da vorschlägt. Er schlägt vor, dass drei privat kontrollierte Währungsblöcke das Problem lösen sollen. Aber was ist mit dem Dollar? Jeder Wert in der Welt heute ist auf der bestimmenden Rolle des US-Dollars aufgebaut. Und zwar auch auf den Obligationen, also Dollarschulden. Nämlich den Dollar als Reservewährung. Wenn der Dollar kollabiert, was passiert mit China? Ja, es explodiert. Was passiert mit den Anlagen in Indien? Die explodieren. Die Dollaranlagen in Europa, die gehen einfach hoch. Was passiert mit den USA und jedem anderen Platz in der Welt? Ja, geht einfach unter. Denn unter diesem System, ohne eine stabile Währung, ohne einen Wertestandard im Handel, kann man das System nicht erhalten. Und man kann das System nicht erhalten, wenn man anfängt, Fabriken dicht zu machen und andere Einheiten und Dinge dicht zu machen, als Folge des Finanzkrachs. Als Folge dieses Finanzkrachs hätte man etwas schlimmer als eine Depression, nämlich ein dunkles Zeitalter. Das heißt, wenn wir die Rolle des Dollars als Reservewährung nicht retten, als einen Wertestandard, einen monetären Wertestandard, dann kann das Geldsystem nicht erhalten werden. Aber diese Typen, wie der Typ hier in Foreign Affairs, die wollen die USA zerstören. Das ist kein Patriot. Und er sagt das auch. Ja. Man soll mal die Intention herauslesen. Was schlägt er denn vor? Was ist seine Intention? Und seine Absicht ist, die USA zu zerstören, indem er die Reserverolle des US-Dollar zerstört. Aber wenn man sieht, welche Schulden in Dollar nominiert sind, weltweit, in Indien, in China, in Europa und anderswo, das ganze System geht unter mit dem Dollar. Es ist ein Dollarsystem. Ja, man kann so tun, als wäre es das nicht. Wir können auch über andere Währungskombinationen nachdenken, aber das wird nicht funktionieren. Denn die ganze Welt wird heute von den Schulden der USA zusammengehalten. Das heißt, wenn man nicht die Position der USA als Schuldnernation verteidigen kann, dann wird die Welt als Ganze jetzt untergehen. Es gibt also diese verrückten Ideen, wie dieser Typ Steele im Council on Foreign Relations. Aber warum diese Ideen? Das ist ja nicht, weil er weiß, was er da tut, sondern weil er sich an irgendwelche Strohhalme klammern will. Wir werden den Dollar sinken lassen. Hör, das ist gut. Wir werden eine neue Währung aufbauen.
Er ist
total in Panik. Das ist wie so ein Eunuch, der in Panik gerät wegen seiner sexuellen Verhältnisse. Er hat nichts anderes, wovon er noch träumen kann. Aber wenn Leute ihm glauben und Leuten wie ihm glauben, dann gehen wir alle zur Hölle. Für ein paar Generationen. Und die Bevölkerung auf diesem Planeten wird von über 6,5 Milliarden auf weniger als 1 Milliarde schrumpfen. Und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Ganze Sprachen werden verschwinden. Ganze Kulturen und Teile von Kulturen werden verschwinden. Es ist diese Art von dunklen Zeitalter, von dem ich spreche. Ja, Gore hat ja schon vorgeschlagen, die Bevölkerung von Afrika auszulöschen mit seinem Programm. Das würde passieren. Das heißt, den Dollar als Reservewährung zu verteidigen, ist notwendig. Und zwar für jede geistig gesunde Nation und für jede gut informierte Nation. Das System ist bankrott. Wir müssen einen Bankrott erklären und das gesamte Weltsystem von Regierungen übernehmen lassen, wo die Regierungen entscheiden darüber, was mit diesem bankrotten Finanzsystem passieren soll. Man muss sich angucken, was weiterlaufen muss, was bezahlt werden muss. Ja. Renten zum Beispiel werden weiter bezahlt werden. Ja. Investitionen in produktive Anlagen werden weitergehen. Ja. Einige Zahlungen auf andere Sachen werden vielleicht erstmal aufgehalten und vielleicht sogar gelöscht. Zum Beispiel alle Wettschulden werden einfach gelöscht. Weil das ist keine Investition. Das sind Wettschulden. Ja, und die werden einfach gestrichen. Und das ist der größte Teil der Weltschulden derzeit. Ja, in der einen oder anderen Form. Und dann werden wir Maßnahmen unternehmen durch die Macht von Regierungen, um auf Handels- und Kreditvereinbarungen zu kommen, die nicht nur den derzeitigen Level von physischer Aktivität erhalten, sondern ihn auch erhöhen. Es wird aber einige Dinge geben müssen, die getan werden müssen. Wir müssen die Zerstörung der US-Wirtschaft umkehren, die seit speziell 1971 angefangen hat. Wir haben ja unsere Industrien zerstört, in eine postindustrielle Gesellschaft uns verwandelt. Wir verdienen nicht unser eigenes Leben derzeit. Wir gehen in Schulden, wir machen Schulden, um die Dinge zu kaufen, die wir selber nicht produzieren. Und wir haben nichts, womit wir eigentlich dafür bezahlen können.
Ja,
unsere Gesundheitsversorgung verschwindet. Unsere Fabriken verschwinden. Unsere Landwirte werden bankrottiert. Die Landwirtschaft produziert kein Essen mehr, keine Nahrung, sondern Ethanol, das verbrannt wird. Das heißt, die Regierung muss sich auf dieselbe Art und Weise und mit derselben konstitutionellen Autorität voranbewegen, die Franklin Roosevelt in den 1930ern benutzt hat. Die Herausforderung ist natürlich wesentlich größer als die Franklin Roosevelt hatte. Aber dieselben Prinzipien werden trotzdem wirken. Es sind verfassungsmäßige Prinzipien und nicht irgendeine neue Gesetzeserfindung, sondern, wie Roosevelt das auch verstand, eine Rückkehr zu den Prinzipien der amerikanischen Verfassung. Denn Roosevelt hat es geschafft, eine bankrotte Nation, die USA, innerhalb von einem Jahrzehnt in die produktivste Macht der Welt, die die Welt jemals gesehen hat, zu verwandeln. Eine Produktivkraft, die die Welt von den Nazis und deren Konsequenzen befreit hat. Und die Möglichkeit geschaffen hat, zur Zeit Roosevelts Tod, den Kolonialismus zu beenden und diese Nationen in souveräne Nationalstaaten zu verwandeln, die also an der ganzen Welt teilnehmen hätten können, um also das Leid zu beenden. Aber das ist gestoppt worden. Truman hat das sofort aufgehalten. Truman hat seine Anstrengungen für Rekolonisierung gemacht, in Indochina zum Beispiel, ja, oder in Indonesien. Und auch die ein Arrangement in Afrika und in Indien, was immer noch völlig chaotisch ist. Die USA haben speziell die Briten unterstützt bei der Rekolonisierung. Und zwar Rekolonisierung von Gebieten, die also um Freiheit gerungen hatten und kurz davor waren, diese zu erlangen. Die Leute wollten Freiheit und Entwicklung. Und sie hätten es bekommen können, wenn Roosevelt noch am Leben gewesen wäre. Also man blicke dahin zurück, auf die Dinge, die uns als große Macht zur Verfügung standen, um die Versprechungen der Roosevelt-Administration erfüllen zu können. Die einzige Möglichkeit, die wir heute haben, ist, auf Franklin Roosevelts Arbeit zurückzugreifen, den Stab wieder aufzunehmen und das wieder anzufangen, was niemals hätte aufgehalten werden dürfen. Und man wird finden, dass intelligente Nationen auf der Welt das erkennen werden. Einige sind nicht so mächtig, andere schon. China hat jetzt so etwa 1,4 Milliarden Menschen. Das ist der größte Teil der Weltbevölkerung. Indien hat mehr als 1 Milliarde Menschen. Es gibt ähnliche Muster von Bevölkerung in großen Teilen Asiens, wenn auch nicht dieselben Größenverhältnisse. Russland ist immer noch eine sehr machtvolle Nation mit einem großen Potenzial. Und es ist eine eurasische Nation. Das heißt, eine Kombination in der Geschichte von Verbindungen zu Europa und Verbindungen nach Asien. Es ist die Brücke zwischen europäischer Zivilisation und asiatischer Kultur. Wenn man diese Nationen vereint, zusammen mit den USA, mit dem Vorsatz, die Welt vor der Hölle zu bewahren, wenn man Russland, China, Indien zur Übereinstimmung bringt, zu sofortigen Verhandlungen von Spezialvereinbarungen, um die Situation zu stabilisieren und die Grundlagen für eine neue Weltzusammenarbeit zu schaffen, dann kann das funktionieren. Denn andere Nationen werden dort mitmachen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, damit einzusteigen. Und sie werden hauptsächlich dadurch einsteigen, was Roosevelt auch vorhatte, nämlich durch die Vereinten Nationen, die eine Körperschaft sein sollte, nicht der Globalisierung, sondern für souveräne Nationalstaaten, die für ihr gemeinsames Interesse an der Menschheit zusammenarbeiten sollten. Das ist also absolut machbar und wir haben den Punkt erreicht, wo es gar keine andere geistig gesunde Möglichkeit gibt. In Kalifornien am letzten Wochenende hatten wir also eine Demonstration einer sehr kleinen, aber doch bedeutsamen Form, die also zeigt, was jetzt drin ist. Die Führer der Demokratischen Partei dort waren bestimmt, Cheney nicht aus dem Amt zu werfen. Eine ganze Menge von diesen Leuten kriegen Geld aus Kreisen, die von George Shultz kontrolliert werden. Viele der führenden Kandidaten kriegen ihr Geld direkt oder indirekt aus den Kreisen von George Shultz. Egal ob Demokraten oder Republikaner. Oder Felix Rohatyn, einer der Geldsäcke in der Demokratischen Partei, und das ist ein Faschist. Das ist einer der Leute, die Pinochets Machtübernahme in Chile finanziert haben. Das ist ein richtiger Faschist. Es gibt andere von ähnlichem Charakter. Und dann gibt es natürlich die Bankiers, die ziemlich direkt hinter George Shultz stehen. Das heißt, die Demokratische Partei, die sich die Sachen im Kleinen anguckt, die älteren Leute, die sagen, nein, nicht, Cheney sollen wir nicht aus dem Amt werfen. George Shultz will nicht, dass wir ihn aus dem Amt werfen. Einfach weitermachen. Ja? Und vielleicht die nächste Wahl gewinnen, wenn ihr könnt. Wenn man überlebt, um das noch zu versuchen. Aber die jungen Menschen und die ärmeren Menschen im Land stimmen da überhaupt nicht zu. Die ärmeren und jüngeren Menschen stimmen damit nicht überein, mit dieser Politik, die Führung der Demokratischen Partei zu übernehmen. Ja, das ist die Parole, ist ja ausgegeben worden. Kein Impeachment für Cheney. Ich sagte nein. Denn da waren eine ganze Menge Leute, die Cheney aus dem Amt geworfen werden sehen. Das ist eines der populärsten Projekte, die man derzeit aufbringen kann. Jeder will Cheney loswerden. Also wo ist das Problem, verdammt nochmal? Ja, der Typ ist ein Krimineller, der hat ein Verbrechen begangen, der hat uns in einen Krieg gebracht, in dem er Lügen verbreitet hat, zusammen mit Tony Blair, der auch gelogen hat. Ja, der Präsident hätte auch gelogen, wenn er klug genug gewesen wäre, um zu wissen, was eine Lüge eigentlich ist. Wo ist denn hier das Problem? Ja, der Cheney hat jeden verräterischen Akt begangen, den man sich vorstellen kann. Worauf wartet ihr denn noch? Wir werden uns jetzt nicht mit Cheney beschäftigen. Wir haben uns entschieden, Cheney ist nicht das Thema. Aber viele Leute in diesem Land stimmen da nicht zu. Das Impeachment von Cheney ist populärer als Eiscreme.
Some people don't like ice cream because they think it's fattening. That's
ja. Der einzige Grund, warum einige Leute Eiscreme nicht mögen, ist, weil sie denken, es macht fett. Aber das Problem hier mit Leuten in dieser Nation, speziell die Leute, die 80% der Geringverdiener, ist, dass sie nicht mehr glauben, dass sie irgendeine Art unabhängige Macht haben. Die sind, ihnen wird ja nur erlaubt, irgendwie rauszukommen und für irgendwelche bestätigten Kandidaten zu stimmen. Ihnen ist ja nicht erlaubt zu sagen, hey, Moment mal, ich habe doch eine ganz andere Idee. Das ist ihnen nicht erlaubt. Oder sie können das zwar sagen, aber dann werden sie so als Spinner bezeichnet. Die Presse wird nicht darüber berichten. Man wird nichts davon hören. Das heißt, die Menschen, die sogenannte Macht des Volkes, wo ist sie denn? So eine Art Testament? Ist das ein realer Wille, der vom Volk ausgeht, oder was? Die Leute werden nicht repräsentiert. Die Leute gehen nicht einfach auf die Straße und schreien und der am lautesten schreit, gewinnt. Die Leute brauchen ein System, wo sie repräsentiert werden, wo eine Diskussion von Ideen stattfindet, wo man Sachen diskutiert, wo ihre Stimmen gehört werden, wo ihr Geist vor allen Dingen engagiert ist, wo ihre Meinungen beachtet werden. Und das haben wir heute nicht in den USA. Wir haben Leute, die das Land führen, ja, und einige, die eben sagen, okay, ihr bleibt da an eurem Platz, ja, wir sind die Weisen hier, wir sagen euch, was los ist, ihr macht einfach, was wir sagen, und wir sagen euch einfach, was eigentlich los war, was mit dieser Wahl los war, und das sagen wir euch dann im Januar 2009. Das heißt also, wir brauchten einen Katalysator, ja, also einen Kristallisationspunkt, in der Demokratischen Partei, wie auch im restlichen Land, in Vermont, Louisiana und so weiter. Ja, es gab etwa 100 Plätze in der letzten Woche, wo Veranstaltungen stattfanden zum Impeachment von Cheney. Warum tut die Demokratische Partei nichts, ja, wenn die Mehrheit der Demokraten das wollen? Und die auch genau wissen, dass das getan werden muss, und zwar jetzt. Warum ist es nicht passiert? Ja, go along to get along. Man muss sich anpassen, um voranzukommen.
Ja.
Wenn dies aber die Mehrheit will, wie kommt man denn damit davon? Dass die Mehrheit dann auch ihren Willen ausdrücken kann und dass er respektiert werden wird. Naja, unsere Jugendbewegung ist als Katalysator da reingegangen, die einen Prozess in Gang gesetzt haben, wo das Verlangen der Mehrheit der Menschen endlich ausgedrückt werden konnte. Und die Leute waren wie so Wasser auf einem Damm, das an einem Damm, vor dem Damm steht. Ja, und man haut einen kleinen Spalt rein und das Wasser, das zischt da durch und überflutet das ganze Land.
Ja,
das heißt also, wir haben etwas getan, was den Damm, die demokratischen Dämme gebrochen hat.
Ja,
und damit ist das Impeachment-Verfahren zurück auf dem Tisch. Und so wird der Wille der Menschen richtig ausgedrückt. Und das gehört zur Führung in der Gesellschaft, zu erkennen, was getan werden muss. Aha, das ist das Problem. Ja. Dass die alten Typen, die jetzt an der Macht sind, speziell die Veteranen dieses 68er-Phänomens, also die Leute, die jetzt so zwischen 50 und 65 sind, die kontrollieren die meisten Machtpositionen in den USA. Und das ist ein soziales Phänomen. Die Mehrheit der Menschen unter 60 Jahren, speziell die Leute in der 18- bis 35-Jahres-Altersspanne, haben keine effektive Repräsentation. Die werden nicht repräsentiert. Sprechen wir also über Demokratie, dann meinen wir das wirklich. Ja, wir wollen eine richtige Demokratie, nicht abstimmen und wählen, ja oder nein, sondern Beteiligung an den Prozessen, die die Politik bereitstellt. Das Recht zu wählen ist nicht Freiheit. Das Recht an dem Diskussionsprozess teilzunehmen, durch den die Themen definiert werden, über die gewählt abgestimmt werden soll, das ist Freiheit. Und dass man dort seine Fähigkeiten einbringen kann. Und wie man Freiheit erlangt, ist es, indem man Freiheit eine Möglichkeit gibt, ausgedrückt zu werden. Und der Test für die Freiheit jetzt ist das Amtsenthebungsverfahren für Cheney.
What is jamming up the works?
Wenn man erstmal los wird, das, was in Washington sozusagen der Sand im Getriebe ist, ja, und das ist ja, ich meine, die Bush-Regierung, die fällt ja vor unseren Augen auseinander. Ja, die disintegriert total. Wir sind jetzt in der Situation, wo unter diesen Krisenbedingungen, wenn wir eine Mobilisierung haben und wenn man sich mit der Mehrheit der Menschen engagiert und von denen auch respektiert wird, wenn man ihnen die Pforten zur Teilnahme an den Diskussionen öffnet, und zwar speziell die 80% der Geringverdiener, dann, wir haben das in Kalifornien demonstriert, dann kann man diese Dämme öffnen und das Wasser wird fließen. Und die Veränderungen, die gemacht werden müssen, können sehr, sehr schnell durchgeführt werden. Und die Probleme, die uns heute belagern, können wir einfach wegwaschen. Und dann kommen wir auf praktische Sachen zurück. Was ist die einzige Lösung für die unmittelbare Bedrohung eines Falls in ein dunkles Zeitalter während des Jahres 2007, vielleicht während ihres Sommerurlaubs? Falls sie einen planen. Was kann denn getan werden, um dieses Problem zu lösen? Nun, Nummer eins, wir müssen das internationale Finanzsystem stabilisieren. Wie macht man das? Man bringt eine Gruppe von machtvollen Nationen zusammen, um eine Bewegung in Gang zu setzen, die das ganze Weltfinanzsystem in Regierungsbesitz zurückbringt, sodass die Regierungen die Kontrolle wieder erlangen können. Also das, was Franklin Roosevelt während der 30er Jahre in den USA gemacht hat. Ja, dass man die Banker in Schach stellt durch Regierungen und dann das System reguliert und wieder Gerechtigkeit reinbringt. Und zur selben Zeit muss man erkennen, was getan werden muss, um die zerstörte Wirtschaft in den USA wieder aufzubauen. Wie wird man wieder eine produktive Gesellschaft, die auf wissenschaftlichen Fortschritt aufbaut, auf Industrie, auf Landwirtschaft, auf Entwicklung von Infrastruktur und die Entwicklung von Fähigkeiten, Sicherheit und einen verbesserten physischen Lebensstandard für die Welt? Wie machen wir das? Und wir können es machen. Es gibt ja Dinge, die getan werden müssen und die auch getan werden können. Und Dinge, die bekannt sind. Zum Beispiel, nehmen wir den Fall von Kernenergie. Kernspaltungsenergie ist unaufhaltbar wieder auf dem Vormarsch. Es sei denn, wir gehen in ein dunkles Zeitalter. Selbst die Rechten auf der Welt, die nicht total verrückt sind, sind für Kernenergie.